Wir wollen das auch nicht. Wir wollen uns nicht mit dem Männerfußball vergleichen, weil wir spielen in der Saison nicht gegen Männer. Es bringt uns gar nichts, wenn wir darüber sprechen. Wir wollen einfach nur, dass ja der Frauenfußball so wie er ist, und der hat im Vergleich den Männern einfach Unterschiede. Da wollen wir aber hinkommen, dass dieser akzeptiert und anerkannt wird.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Meine Damen und Herren, der nächste Halt unseres Zuges dann Wolfsburg. Des Weiteren haben Sie Anschluss hier an eine Regionalbahn Richtung Stendal.
Sie sollten auf jeden Fall einen eigenen Podcast machen.
Wir sollten Sie mal einladen.
Flow fehlt noch ein bisschen. Warte.
Über Mieste, Gale legen. Ja. Die Abfahrtzeit hier dann um 10.50 Uhr vom Gleis 9.
Kriegst du richtig Bock, nach Garlingen zu fahren? Bei dem Enthusiasmus.
Hier in Wolfsburg aussteigenden Reisenden und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.
Ich setze einen Zehner drauf, dass wir durchfahren.
Nein, ich habe ein Urvertrauen an die Deutsche Bahn, wenn es um Wolfsburg geht. Das passiert der Deutschen Bahn maximal dreimal im Jahr. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Kicker Meet the Zone. Wir sind mal wieder on the road, wie der moderne Mann von heute sagt. Das war gerade unsere liebe Freundin von der Deutschen Bahn, die uns heute schon ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil wir auf unserem Weg von Berlin nach Wolfsburg zwischendurch hinter Stendal nochmal ein bisschen die Landschaft genießen sollten. Das war zumindest der kurze Plan für 22 Minuten von der Deutschen Bahn. Es war eine technische Störung und wir standen einfach rum.
Genau, und vor allem mir, du hast einfach weitergeschlafen, weil du ein Profi bist, was das Reisen angeht. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste, wir haben um 11 Uhr, das ist jetzt in 40 Minuten, haben wir Aufzeichnungstermin beim VfL Wolfsburg bei den Damen mit Alex Popp und Sarah Dorsun. Und ich dachte mir, okay, können wir knicken, das Interview. Und währenddessen hat Alex Schlüter original, er hat einfach die Augen zugemacht und meditativ ist er durch diese Stresssituation für mich durchgerauscht.
Es ist eine Mischung aus Urvertrauen und unglaublicher Faulheit. Du hast zwischendurch schon gesagt, soll ich nochmal den Pressesprecher schreiben, dass das wahrscheinlich eine Verspätung gibt. Wir haben es nicht gemacht. Und das ist ganz richtig, weil ich glaube, wir kommen jetzt doch pünktlich an. Gestern noch in Berlin gewesen. Und jetzt also die Verabredung mit den beiden Mädels vom aktuellen Tabellenführer, vom dreifachen Meister in den letzten 3 Jahren. Vom VfL Wolfsburg, da nochmal das Dankeschön an euch. Das war einer von vielen Vorschlägen, dass wir auch mal mit den Mädels sprechen aus dem Frauenfußball. Und im Moment kann man sagen, ist das the place to be. Und ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben nochmal über Wolfsburg sage. Aber beim Frauenfußball ist es definitiv im Moment der Ort, an den man reisen sollte. Ob zwingend mit der Deutschen Bahn, das finden wir noch raus.
Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen in dem Gespräch, dass Alex Schlüter wieder hart abkumpeln wird und Ihnen erklären wird, was denn die nicen Spots in Wolfsburg sind, ob Sie da schon mal gewesen sind, wo man so feiern gehen kann, in welchem der beiden Restaurants in Wolfsburg Sie schon mal essen sollten, die Nummer 13 mit extra scharf, und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich war tatsächlich letzte Woche schon in Wolfsburg, ohne dich, habe ein bisschen die Stadt genossen und hatte die Möglichkeit, über ein Thema, was wir im letzten Podcast hatten, mit dem Cheftrainer des VfL Wolfsburg so ein paar Minütchen nochmal off the record zu sprechen. Wir haben ja über Standardsituationen gesprochen und über die große Achillesferse vom SV Werder Bremen. Und nun war ja zufällig der VfL Wolfsburg der letzte Gegner der Bremer. Und ich habe mich dann nach dem Gespräch, was ich dann mit ihm hatte, mit ihm nochmal hingesetzt und ein paar Minuten über dieses Thema gesprochen. Wie hat er die Mannschaft vorbereitet und so weiter und so fort? Und Oliver Glasner hat eine ganz interessante Geschichte darüber erzählt. Also erstmal hat er auch gesagt, du hast im Spiel gespürt, dass die Bremer wackelig sind bei diesen Situationen. Und dann hat er erzählt, was seine Coaching-Philosophie ist, was dieses Thema angeht. Weil auch wir Reporter, ich glaube, dir ist es auch schon manchmal rausgerutscht, sagen dann, ja, das müssen die jetzt trainieren bis zum Umfallen.
Wir haben es in der letzten Folge erörtert. Oh, wir sind jetzt übrigens, wir fahren in den Wolfsburger Bahnhof ein. Der 46 schönste Bahnhof von ganz Deutschland.
Und er sagt wiederum, das hat er in seiner Spielerkarriere einmal erlebt, er hatte wohl einen knochenharten Trainer, wo sie irgendwie in kurzer Zeit 8 Gegentore nach Standards bekommen haben. Und der hat dann gesagt, wir trainieren das jetzt bis zum Umfallen. Okay, wir nehmen nochmal kurz mit, ja?
Der Aufstieg hier in Fahrtrichtung links. Wir sagen tschüss und auf Wiedersehen.
Ja, tschüss.
Da bin ich den Zehner wohl los, wir halten wohl doch. Na gut. Auf jeden Fall hat er gesagt, dieser Trainer, er war damals schon über 30, war der Kapitän und ist dann irgendwann zu ihm hingegangen und hat gesagt, Coach, ihr bereitet uns super vor, wir sehen das Video, wir wissen, was wir machen sollen. Wenn der erste Eckball bei uns in den 16er kommt, schlottern uns die Knie. Deswegen ist meine Philosophie auch heute immer noch, lass das im Idealfall einfach weglassen, dieses Thema. Das fand ich super spannend zu hören, weil das ist ja genau das, worüber Florian Kohfeldt auch gerade mit seinen Jungs wahrscheinlich diskutiert. Am Wochenende haben sie kein Standard-Gegentor bekommen.
Jetzt zittere ich ein bisschen. Jetzt schlottern mir mal die Knie. Ja. Kennst du noch die alten Türen bei den Regionalexpressen? Das war für mich das größte Verbrechen an der Menschheit.
Wir müssen aussteigen.
Dieses, warte, ich kann das möchte ich gerne einmal loswerden, weil irgendwie habe ich noch nie das richtige Podcast-Format dafür gefunden, um das einmal an den Mann zu bringen. Diese alten Türen, die du so drehen musstest mit einer enormen Aufwendung von Kraft und ich habe jedes Mal schon Angst gehabt, wenn ich dann zufälligerweise ganz vorne stand. Wir waren eben gerade nicht ganz vorne an der Tür, sondern ein Mann, der etwas suspekt geguckt hat, als wir angefangen haben, in dieses Mikrofon zu reden. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn da so alte Damen oder so waren, was suchst du jetzt, dein Portemonnaie?
Ja.
Benni hat jetzt gerade, ich versuche das zu beschreiben, Benni hat eine Panikattacke. Wir sind jetzt außerhalb des Zuges. Das Problem ist, eventuell ist sein Portemonnaie noch innerhalb des Zuges. Er wird hektischer. Noch steht da der Bahn. Du kannst einmal reinsprinten. Benni.
Es ist da.
Okay. Und da war ein kurzer Moment der Stille. Ja, ich mach's kurz. Also diese Türen mit dieser manuellen Öffnung, das war unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder ob sie mittlerweile endgültig verboten wurden. Aber ich habe mir gedacht, wie viele alte, arme Damen und Herren einfach weiterfahren mussten, weil sie es nicht geschafft haben, diese Tür aufzumachen und dann irgendwo in der Welt gelandet sind. Das möchte ich gar nicht. Da muss man irgendwann mal eine gut recherchierte Doku auf Arte oder so machen.
Gib mir mal das Aufnahmegerät jetzt wieder. Ich habe auch gar nicht zugehört, was du so wirklich gesagt hast, weil ich gerade wirklich eine Stresssituation hatte hier. Ich bin auch immer noch ein bisschen hektisch. Was ich damit sagen wollte, gerade mit dieser Geschichte mit Oliver Glasner, der das als Bundesliga-Trainer nochmal bestätigt. Vielleicht müssen auch, Schlüti, dann können wir uns auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, wir Fußballjournalisten, dann aufhören mit diesen Floskeln von wegen, die haben jetzt 11, 12 Gegentore nach Standardsituationen. Das muss auf den Trainingsplan. Erstens wird es definitiv sowieso auf dem Trainingsplan stehen und vielleicht ist diese psychologische Komponente gar nicht so unwichtig dabei. Also vielleicht ist sie sogar noch wichtiger, als das jetzt noch 15 Mal zu trainieren. Finde ich echt ganz spannend.
Ich bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich würde gerne eine Zweitstimme haben. Also, tatsächlich spannend, dass du mit Oliver Glasner darüber reden konntest. Wird er eigentlich heute auch da sein? Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir gehen jetzt, da können wir euch gerne mal bildlich mitnehmen, wir gehen nicht zur VW-Arena, sondern die Mädels vom VfL Wolfsburg, die trainieren am alten Stadion, am VfL-Stadion, mit dem ich eigentlich noch ein bisschen mehr verbinde, so für meine persönliche Geschichte, was Fußball-Dasein angeht. Und da gehen wir jetzt hin, das sind so 10 Minuten von hier. Zurück zum Thema. Ich habe gerade am Freitag das Frankfurt-Spiel gemacht. Frankfurt gegen Hertha hatten wir ja auf der Zone. Und das waren ja 4 Tore, 3 davon nach Standard, 2-2 der Endstand. Und da waren so eklatante Fehler bei Standards. Also zum Beispiel hat Hertha unglaubliche Probleme gehabt, weil sie jedes Mal den zweiten Pfosten offen gelassen haben. Sebastian Rode hat danach bei uns am Mikro auch gesagt, ja, das wussten wir halt, dass sie da Schwächen haben. Und deswegen ist er selber immer wieder auf den zweiten Pfosten gelaufen und hat am Ende das Tor da gemacht. Ja, genau. Und übrigens, wer sich das nochmal anschauen möchte, der guckt mal beim ersten Treffer der Frankfurter auf Sebastian Rode, der den exakt gleichen Laufweg da auch schon gemacht hat. Der Ball kam da halt nicht zu ihm an den zweiten Pfosten, aber er wäre komplett blank gewesen. Wir gehen hier lang und dann einfach da hinten rechts.
Das sieht ja hier aus, ne? Ja,
natürlich, das ist meine alte Hut. Das ist wunderschöne Wurst. Das ist das Fähno. Man kann sagen, es ist ein Raumschiff. Man kann auch sagen, das ist das Herz der Wissenschaft Wolfsburgs. Viel mehr gibt es da noch nicht, aber das ist tatsächlich so eine Erlebnisstätte, die man sich mal geben kann. Und was ich sagen wollte, das ist eine Sache, das musst du taktisch trainieren, das musst du eigentlich auch analysieren. Übrigens eigentlich auch, ja, so, also in der Halbzeitpause wäre das auch schon möglich gewesen. Die Frankfurter haben das ausgenutzt und das hat jetzt nichts mit Kopfsache zu tun gehabt. Ne? Wenn du jedes Mal den zweiten Pfosten freilässt, schaut euch das mal an. Also dieser Laufweg, das muss man eigentlich erkennen, dass da eine Schwachstelle ist. Weil die Frankfurter haben es ja analysiert. Und bei den Frankfurtern war das jetzt auch nicht Kopfsache, sondern einfach nur Cleverness.
Die Bremer haben ausnahmsweise an diesem Spieltag mal kein Gegentor nach einem ruhenden Ball bekommen. Das Spiel aber am Ende tatsächlich gegen den SC Paderborn trotzdem verloren. Michel mit dem Tor war dann noch die große Frage, zählt der Treffer überhaupt, der so spät gefallen ist? Er hat gezählt, weil es kein Abseits war. Und deswegen mal Shoutout an dieser Stelle an den SC Paderborn, der dann jetzt auch mal wieder einen Sieg einfährt. Und bei Bremen ist dieses vermeintliche, wir sind erstmal raus aus diesem kleinen Tal, durch den Sieg gegen den VfL Wolfsburg schon komplett wieder hinfällig. Wenn du gegen Paderborn verlierst, dann hast du ein Problem. Wenn du zu Hause gegen den Tabellenletzten verlierst.
Ja. Lass uns erstmal einen Strich drunter machen und über das reden, worüber wir gleich reden wollen. Ich habe es ja schon angedeutet, also Alex Popp, die Stürmerin des VfL Wolfsburg und Sarah Dorsun, die Verteidigerin vom VfL Wolfsburg. Beides Nationalspielerinnen, die, ich hoffe, auf uns warten. Obwohl, wir schaffen es jetzt sogar pünktlich, ne? Glaube ich. Ich habe jetzt nicht nochmal auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir sind gut dabei. Ansonsten sollten wir hier in so ein Taxi steigen. Was haben wir uns überlegt, mit den Mädels zu besprechen? Wie gesagt, der VfL Wolfsburg, das interessiert mich grundsätzlich schon. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Lokalpatriot. Wie haben Sie das in den letzten Jahren gemacht? Tatsächlich so zu dem heißen Scheiß der Bundesliga zu werden bei den Frauen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Themen. Zum Beispiel, ob im Frauenfußball image-technisch, wir müssen noch rüber, alles richtig gemacht wird. Hast du da eine Meinung zu? Also,
wie meinst du das denn?
Naja, es gibt zum Beispiel so immer mal wieder Aussagen von einzelnen Spielerinnen. Alex Popp hat letztens selber so eine gemacht, die Frauenfußball mit Männerfußball vergleichen. Und ich kann das einerseits total verstehen, wenn dann Frauen sagen, ja, also bei uns wird nicht so geschauspielert und nicht so viel am Boden gelegen wie der Neymar, sondern bei uns wird dann aufgestanden und weiter Fußball gespielt. Und da mag auch was dran sein. Ich weiß aber nicht, ob es clever ist, wenn man den Hintergedanken hat, den Frauenfußball populärer zu machen, mehr Fans dafür zu gewinnen, was er absolut verdient hätte. So Vergleiche mit dem Männerfußball, mit der Sportart, mit dem Bereich schlechthin in Deutschland anzustellen, weil du am Ende doch dann nur als Verlierer rausgehen kannst, weißt du?
Naja, das Ding ist aber, ich glaube, sie haben gar keine andere Wahl. Sie werden ja auch ständig mit diesen Vergleichen konfrontiert. Und das ist eben das, was ich zum Beispiel gerne gleich mal hören würde. Und da bin ich echt auf die Antwort gespannt, inwiefern die das überhaupt tangiert. Also wie sehr denkt denn eine Fußballerin, die ihren Job ausübt, die im Idealfall das, was sie am allerliebsten macht, da beruflich machen darf und dann auch erfolgreich ist, Kapitänin der Nationalmannschaft, wie sehr denkt die denn jeden Tag daran, ach Mensch, bei den Männern sind viel mehr Leute im Stadion, oder ist ihnen das nicht einfach vollkommen egal? Und sie werden halt einfach wieder immer wieder damit konfrontiert in jedem Interview. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja, hast du recht. Lass uns mal zu Beginn direkt nachfragen, wie Sie das eigentlich empfinden. Ob Sie da eine Rechtfertigung als Gefühl haben oder ob Sie am liebsten eigentlich gar nicht über diese Vergleiche kommen würden. Wir haben uns nicht verlaufen, weil ich habe hier einen Schleichweg. es ist wirklich so, weil mir ist gerade spontan eingefallen, was du nicht weißt. Wir laufen gerade, das ist, wenn man so will, Luftlinie zum VfL-Stadion, an meinem allerersten Arbeitgeber vorbei. PR-Agentur hier in Wolfsburg, in einem der schönsten Bereiche Wolfsburgs. Und du wirst gleich sehen, dass da tatsächlich schöne Häuser stehen. Das ist, den Ruf hat der Wolfsburg nicht. Aber das ist hier nämlich die komplette Altstadt. Althäslingen, das ist das, was in Wolfsburg da war, bevor dann Wolfsburg draus gemacht wurde mit dem VW-Werk. Das war, scheiße, vielleicht haben wir uns doch verlaufen. Ja, also wir müssen nochmal einen Schlenker machen, aber dann gehen wir dahin. Verdammt, das war doch der Weg, den ich früher immer gelaufen bin. Ja, gut. Guck mal hier. Da wollte ich hin. Ja. Und ich habe damals ja in der PR-Agentur gearbeitet. Und das unter der Woche, während ich am Wochenende angefangen habe, mit dir zusammen Fußballspiele zu kommentieren. Und ja, genau. Und das war der Job, den ich hatte, da drüben. Wir laufen da gleich. Guck mal hier. Die Abzweigung hätte ich nehmen müssen. Das kann ich dir gleich zeigen, weil da läuft man tatsächlich direkt dran vorbei. Sehr, sehr schön. PR-Agentur war nicht mein Ding. Da habe ich unter anderem für das Volkswagen-Kundenmagazin gearbeitet und durfte so Autotests machen. Habe ich dir das mal erzählt? Man hat mich Autos testen lassen und ich sollte dann Berichte darüber schreiben. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Autos. Ja, habe ich eventuell.
Du hast auch keine Ahnung vom Fußball, und es hat dich nicht daran gehindert, dort eine Karriere hinzulegen.
Ja, und im Endeffekt hat es mir dahingehend geholfen, dass ich da schon den Stil entwickeln konnte, einfach von anderen abzugucken. Und was, also, wenn ich dann so in Automotorsport, Autobild und was es für tolle Zeitschriften gibt, die ich mir selber nie gekauft habe, aber die es ja zum Glück gibt, was ich da so gelesen habe mit, im zweiten Gang hat er ein leichtes Loch zwischen 40 und 50 km/h. Ja, hat Schlüter das im Kundenmagazin auch so geschrieben. Das wird dann schon so gewesen sein. Das war meine Zeit, bevor es dann im Fußball kommentieren so richtig losging.
Also ihr merkt, dass Alexander Schlüter ist berauscht an seiner alten Heimat. Es kommen Erinnerungen hoch. Wir würden jetzt mal einen kleinen Break hier an dieser Stelle machen, melden uns gleich vom alten VfL-Stadion, wenn wir dann da sind, und müssen jetzt erstmal gucken, ob wir hier nicht noch zweimal falsch abbiegen. Gleich sind wir wieder da.
Oh oh. Heilige. Man müsste dein Gesicht dabei sehen.
Du hast schon mitbekommen, dass wir jetzt schon aufzeichnen, dass das alles drauf sein wird.
Kein Problem.
Ja. Hallo, liebe Zuhörer, wir machen direkt mal zu Beginn ein Raten. Welche Stimme habt ihr gerade gehört? War es A, Benny Zander? War es Alexandra Popp oder war es Sarah Dorsun, und die ja, offensichtlich neben der Profikarriere auch noch eine Menge Gesangstraining nimmt?
Ja, mein zweites Standbein, davon wisst ihr noch nichts. Ich arbeite daran, war jetzt auch letzte Woche im Tonstudio und...
Wir promoten heute ihr erstes Album. Deswegen ist sie bei diesem.
So, hallo liebe Zuhörer, also zumindest an alle die noch dran sind. Wir sind in Wolfsburg, wir haben uns schon so ein bisschen unterhalten auf dem Weg hierher.
Genau, wir sind angekommen. Du hast uns diesmal dann doch am Ende richtig gelotst. Wir sind wieder zweimal in die
Sackgasse
rein. Einen
Haken habe ich falsch gemacht, aber dann lief es relativ gut. Mhm. Wir sind am alten VfL-Stadion, dem Stadion, das mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Nicht viel. Das war das erste Stadion, in dem ich ein Fußballspiel gesehen habe. Ja. Mhm. Wann habt ihr dieses Stadion zum ersten Mal gesehen, Alex?
Gesehen 2008, wo ich selber in einem Stadion gespielt habe, quasi.
Ich musste,
aber noch ohne den also nicht beim VfL Wolfsburg, sondern
auswärts.
Noch quasi. Auswärts.
Interessante Einstiegsfrage. Ich versuche gerade noch die Taktik dahinter zu durchdringen. Es gelingt mir bislang noch nicht, aber.
Kommt jetzt, wirst du jetzt erfahren. Was ist euer Eindruck von Wolfsburg gewesen? Also als Auswärtsmannschaft lernt man erst einmal das Stadion kennen und dann das Drumherum.
Was
und
eine Menge ist in Wolfsburg.
Ist das Ironie?
Nein.
Sarah.
Entschuldigung.
Wolfsburg damals, als ihr hergekommen seid. Ich weiß, ihr, Sarah, seit wann bist du hier? Seit zwei Jahren? Anderthalb?
Seit eineinhalb Jahren hier.
Ja. Alex noch ein bisschen länger?
Deutlich länger.
Deutlich länger, ja.
Wie hast du es damals wahrgenommen? Und wie nimmst du Wolfsburg heute wahr?
Von der Stadt her eigentlich genauso wie jetzt, gefühlt. Sie ist klein und fein. Klar, man hat eine riesengroße Autostadt. Da ich aus dem Ruhrpott komme mit dem Riesenwerk, ist das fast ein bisschen Heimat, könnte man fast sagen. Aber ansonsten drumherum sehr viel Grün, was ich persönlich sehr mag. Und es ist alles nicht so viel Trubel, wenn nicht gerade Schichtverkehr ist. Von daher finde ich es eigentlich sehr, sehr angenehm hier.
Sarah, du so als rheinländische Frohnatur, wie wir dich schon kennengelernt haben, wie ist es bei dir?
Ich sehe nur VW. damals als auch heute. Aber ich bin tatsächlich positiv überrascht. So wie Poppy sagt, das ist relativ grün, das denkt man ja gar nicht. Die Menschen sind nett. Als rheinische Frohnatur brauche ich das ja auch. ja, so Spießer, die sind nichts für mich. Also die Menschen sind echt relativ offen hier. Und Wolfsburg ist wirklich sehr grün.
Ich nicke, Benni hält sich zurück.
Nein, das kann ich so bestätigen. Gut. Ich finde Wolfsburg allein deswegen gut, weil es dich irgendwann abgesondert hat. Das hat alles definitiv jetzt schon ein. Also es ist eine bessere Stadt als noch vor ein paar Jahren, weil Alex Schröder nicht mehr da ist.
Es war eine gemeinschaftliche klar, Entscheidung von der Stadt und von mir, dass ich diesen Bereich verlasse.
Ihr habt gestern gespielt und gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sarah, nicht aktiv beteiligt gewesen. Poppy dafür schon. Und ich habe mich dann gefragt, weil ich habe vergangene Woche zum ersten Mal nach 4 Wochen wieder Fußball gespielt in der Soccer World. Nur 60 Minuten auf sehr bescheidenem Niveau, war jetzt nicht meine beste Leistung. Und ich habe mich daran zurückerinnert, dann an den Freitag danach, als ich aufgewacht bin und aufstehen wollte. Und ich bin jetzt 30 geworden dieses Jahr und es hat alles gezwickt und so weiter und so fort. Und ihr seid ja nun durchtrainierte Maschinen, ja, die fit sind, mit mir nicht körperlich zu vergleichen. Wie fühlt sich das? Ihr hattet vorhin, glaube ich, noch ein bisschen Regeneration und so weiter. Wie fühlt sich denn ein Profikörper am Tag nach so einem Spiel an? Zwickt's auch? Oder sei mal ehrlich.
Sei ehrlich. Das blühende Leben waren wir nicht heute Morgen.
Naja, also dadurch, dass wir eine sehr lange Rückreise hatten von
7 Stunden,
ist man dann doch gefühlt gekatert heute Morgen aufgestanden. Ob es dann zwickt, ist immer ein bisschen auch dem Spiel geschuldet, wie dann die Zweikämpfe verlaufen. Gestern war es relativ human, von daher habe ich jetzt keine Blessuren oder so, aber ich bin tatsächlich sehr müde.
Es gibt mir ein bisschen Kraft auch tatsächlich.
Sarah, du hast nicht gespielt.
Bin auch sehr müde.
Darauf wollte ich nicht hinaus. Du wirkst gut gelaunt. Wie schnell schüttelst du dann ab, dass dich der Trainer auf die Bank setzt? Ich meine, ein bisschen gefrustet bist du ja irgendwann auf jeden Fall gewesen gestern.
Gefrustet nicht. Enttäuscht.
Sei ehrlich.
Ja, enttäuscht ist man. Man will ja schon jedes Spiel gerne spielen. Dann versucht man das die 90 Minuten auszublenden, um für das Team da zu sein. Und danach ist es während der Busfahrt schon noch so, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber jetzt ist ja wieder eine neue Woche, Trainingsbeginn, wir hatten Spielersatztraining und ich tue mir ja selbst keinen Gefallen, wenn ich jetzt gefrustet in die neue Woche starte und dann dem Trainer noch bestätige, warum er mich nicht einsetzt.
Sind
Spielerinnen da unterschiedlich? Also wisst ihr zum Beispiel sehr genau, boah, wenn die nicht gespielt hat am Montag, ist erstmal nichts mit ihr anzufangen? Ihr müsst keine Namen nennen, aber gibt es sowas? Oder gehört das zum Profi-Dasein dazu, dass man da sich dann so verhält, wie Sarah das jetzt angedeutet hat?
Ich glaube, dass du schon unterschiedliche Charaktere mal hast, die ein bisschen länger dafür brauchen, aber auch nicht. Aber jetzt bei uns sind wir da eigentlich sehr entspannt, nenne ich es jetzt einfach mal. Also klar hast du einen Konkurrenzkampf, aber grundsätzlich ist da jetzt niemand, der hier jetzt richtig auf schlechte Laune tut. Und da, wie du sagst, das gehört im Profigeschäft einfach auch mal dazu, dass man wahrscheinlich auch mal auf der Bank sitzt und man auch damit umgehen muss. Und bei uns bin ich sehr froh, muss ich sagen, dass wir so Charaktere wie Sarah eigentlich in dem Fall auch ist, in unseren Reihen haben.
Vielleicht fällt es auch ein bisschen leichter, wenn man an der Tabellenspitze steht, weil zumindest ja die Mannschaft erfolgreich ist. So, also ist jetzt mal eine steile These von mir tatsächlich. Ich habe mit Alex vorhin im Zug natürlich generell auch einfach ein bisschen über die Rolle des VfL im Frauenfußball gesprochen. Jetzt Meisterschaften in Serie und wir haben uns dann darüber unterhalten und sind nicht zu so einem richtigen Ergebnis gekommen, deswegen tragen wir es einfach an euch beide weiter. Was macht denn der VfL eigentlich so besonders gut im Vergleich zu den anderen Vereinen, dass er so eine starke Position im Frauenfußball hat?
Ja, ich bin ja erst seit 1,5 Jahren hier.
Ist er noch stärker geworden dann natürlich?
Ja, definitiv. Nein.
Ich wollte gerade was sagen, aber ich...
Aber du hast es ja davor auch aus der Ferne zum Beispiel beobachtet, ne? Hast dich ja nicht umsonst dafür entschieden, hierher zu kommen.
Genau.
Also, wie hast du es wahrgenommen, vielleicht auch, als du noch nicht hier gespielt hast? Was zeichnet den aus, der VfL?
Ja, dass der VfL nie satt ist. Ich sehe das ja jeden Tag im Training, auch wenn man viele englische Wochen hat, man müde ist, sagt man trotzdem, dass man jedes Wochenende gewinnen möchte, dass man erfolgreich sein möchte, dass es sich so auch einfacher spielen lässt mit Erfolg. Und das fände ich so faszinierend, obwohl der VfL ja schon sehr viele Titel gewonnen hat. Es ist immer noch so, dass man hungrig ist und immer mehr will. Und das merkt man bei jeder Spielerin, das merkt man im Team, hinter dem Team. Es wird jedes Jahr, glaube ich, noch mal ein bisschen professioneller. Also ich bin, wie gesagt, seit 1,5 Jahren erst hier und wir haben jetzt mit unseren größeren Kabinen und Athletikraum noch mal was dazu bekommen im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich glaube, Poppy kann das so bestätigen, dass es jedes Jahr noch mal einen Schritt in die erfolgreichere Richtung geht.
Ja, absolut. Also ich bin ja jetzt seit 2012 schon hier und das waren ja so, sag ich mal, die Anfänge des Erfolgs sozusagen. Und man merkt auch, klar ist der Erfolg ein bisschen daran auch schuld, dass der Verein immer mehr hinter uns stand und auch natürlich wir, was die Gelder angeht, natürlich da auch wirklich gut aufgestellt sind. Und wir haben hier unfassbar professionelle Bedingungen. Wie Sarah sagt, wir haben immer von Jahr zu Jahr mehr bekommen, wir haben jetzt neue Kabinen, Trakt bekommen und so weiter und so fort, was das Ganze nochmal attraktiver macht, hier zu sein. Und die Mannschaft ist immer wirklich top aufgestellt mit Charakteren, die immer mehr Titel wollen, egal wie viele es sind, alles was man kriegen kann, will mitgenommen werden und das sind natürlich Charaktere, die muss man erstmal finden. Erstmal Fußball Deutschland und auch international und die hat unser sportlicher Leiter gefunden und so macht das dann natürlich auch Spaß, immer wieder um Erfolge und Titel dann zu spielen.
Du hast jetzt gesagt, der Verein steht dahinter. Denkst du da an den gesamten Verein, also auch an den Herrenbereich und wie ist da die Verbindung? Also wie separat sollte man euch jetzt sehen und wie viel Kontakt gibt es dann? Ja, man kann schon sagen, nach da drüben, ja. Von hier so in Sichtweite ist die Volkswagen Arena. Wie ist der Kontakt? Also ist man zum Beispiel auch mit den Herrenprofis dann häufiger mal irgendwie essen oder gibt es das gar nicht?
Also wir sind jetzt nicht irgendwie essen oder man trifft sich so privat, das jetzt nicht. Aber es gibt schon hin und wieder mal die ein oder anderen Termine, die man zusammen wahrnimmt. Wenn wir jetzt nicht zum Beispiel das Auswärtsspiel gehabt hätten gestern in Sand, wären mit Sicherheit die einen oder anderen auch zur Weihnachtsfeier gegangen. Also da sind wir dann auch mit eingeladen und so weiter und haben grundsätzlich ein wirklich gutes Verhältnis zu den Männern. Und die Frage quasi aufzugreifen, ich rede vom ganzen Verein, der hinter uns steht und nicht nur irgendwie Vereinzelte. Es sind bei uns in den Spielen immer mal wieder auch Spieler, Jörg Schmadtke und so weiter sind auch in den Stadien, um auch unsere Spiele sich anzuschauen. Klar, wir sind auch im Stadion, um uns die Spiele der Männer anzuschauen und da kann man von ja einer großen Familie quasi fast sprechen und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig.
Das ist ein spannendes Thema tatsächlich, ne? Weil mittlerweile sind es, glaube ich, 7 von den 12 Teams, die auch, also Herrenclub, sage ich jetzt mal so, mit Frauenmannschaft. Nächstes Jahr zum Beispiel wird es noch was sehr Ungewohntes geben, weil dann die Frankfurter plötzlich Eintracht sind, was auch erstmal für alle eine Umstellung sein wird. Und da sind wir ja im Grunde genommen schon in einer etwas abstrakteren Diskussion drin. Wie wichtig ist es, dass vielleicht, wir kommen vielleicht auch gleich nochmal auf den glorreichen Ballsportverein aus Dortmund zu sprechen, wo das Thema ja auch noch ein bisschen schwelt, dass noch mehr große Clubs, die vor allem für den Herrenfußball bekannt sind, sich da einfach noch mehr engagieren, damit in diesem Sport mehr vorangeht bei euch im Frauenfußball?
Der Frauenfußball entwickelt sich ja immer weiter und ich komme zum Beispiel aus Essen und weiß, wie es ist, wenn kein Männerverein dahinter steht. Man hat ganz andere Bedingungen als in Wolfsburg. Ich sage immer, für die Männer sind das ja eigentlich Peanuts, die für uns ausgeben müssten. Es wäre nur ein kleiner Etat. Und man sieht es einfach, es fängt ja dann an mit Gehältern, mit Neuverpflichtungen. Und wie attraktiv ist es für Spielerinnen, dann zu einem kleineren Verein zu gehen, mit einem kleineren Etat oder zu einem Verein zu gehen, wo ein Männerclub hintersteht, der auch investiert. Das muss man abwägen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass wenn ein Männerverein dahinter steht, dass man mehr Möglichkeiten hat.
Ja, das ist so ähnlich vergleichbar wie die Diskussion tatsächlich, die ich auch im Basketball oft habe. Da ist es der Unterschied zwischen den Traditionsstandorten, so diesen Unistädten, so wie Göttingen und so weiter.
Ja,
und dann will aber die Liga, die BBL zum Beispiel, dass deutlich mehr auch Großstädte, egal ob es jetzt Hamburg oder wer auch immer, dass die auch Vereine haben, weil dann natürlich, ne, kriegst du mehr Zuschauer und so weiter und so fort. Und die Puristen, was den Frauenfußball angeht, würden vielleicht sagen, aber ey,
genau, Turbine Potsdam,
FFC Frankfurt, das ist ja auch irgendwie schade, ne?
Also jetzt zum Beispiel bei den Frankfurtern und es gibt dann eben nur noch wenige von diesen Traditionsfrauenmannschaften, also Turbine und Frankfurt sind so das, woran ich denke, wenn ich an den Frauenfußball in den 90ern, 2000ern denke.
Bad Neuner war es ja auch noch.
Ist mir durchgerutscht.
Ja.
Sorry.
Nee, Bad Neuner, also ich habe in Bad Neuner gespielt und der Verein spielt jetzt, glaube ich, in der Regionalliga und da gab es sehr viele Spielerinnen, unter anderem Lena Gößling, Celia Sasic, die dort gespielt haben. Den Verein gibt's noch, aber der ist nicht mehr so erfolgreich wie damals, weil es einfach finanziell nicht mehr gepasst hat. Und das ist schade für so traditionelle Vereine, aber es ist schwer zu halten.
Das heißt, man muss realistisch sein und weiß, man ist vielleicht, jetzt versuche ich das ein bisschen provokant zu formulieren, so das Anhängsel des Herrenbereichs, aber man profitiert eben dann doch so sehr davon, dass es am Ende eine gute Sache ist?
Ja, kann man so sagen. Ja. Also tatsächlich, das tatsächliche Problem sind ja wirklich die Gelder, die du ja in einem Verein oder in einem Sport brauchst, um dich irgendwie weiterzuentwickeln. Und das schaffen leider die Traditionsvereine nicht mehr. Weil, ja, einfach Vereine irgendwie dann zwischendurch dazwischen gekommen sind. Gerade im Jahr 2011 hat es ja mit der Heim-WM so ein bisschen angefangen, dass man gesagt hat, so die ein oder anderen Männervereine oder Lizenzvereine sollen jetzt auch mal die Frauenabteilungen übernehmen sozusagen. Da in dem Moment wurde Wolfsburg auch ein bisschen aktiver, Bayern München wurde ein bisschen aktiver, die es da ja schon gab, aber da finanziell noch nicht so diesen Background hatten, wie wir es vielleicht jetzt halt haben oder wie es von mir aus auch vor 7 Jahren, wo ich hierher gekommen bin, hatten. Und das fehlt dann genau in diesen Traditionsvereinen. Die sind immer abhängig gewesen von ihren Erfolgen, die sie damals noch hatten, halt mit der Meisterschaft, mit Champions League ja auch, mit FFC Frankfurt, mit dem Pokalfinale und so weiter. Das sind, also ich meine, Frankfurt ist ja Rekordmeister gefühlt überall und davon haben die immer profitiert, von diesen Geldern, die sie da eingenommen haben. Und mittlerweile ist es schwer, den Frauenfußball einfach auch zu vermarkten, leider. Obwohl sich der Frauenfußball in den Jahren entwickelt hat. Und genau da ist halt der Punkt, dass dann die Vereine natürlich ein bisschen gefragt sind, um sich da dann ja irgendwie zu entwickeln. Und wenn du dann natürlich die Lizenzvereine hast, die bei dir im Rücken stehen, die dann ja die ein oder andere Millionen dann in die Frauen stecken, da kannst du dann halt wirklich viel bei rausholen.
Aber die müssen auch wollen, ne? Leverkusen, ja, und genau. Köln.
Die müssen halt,
die haben
auch wirklich
zwei Teams.
Und da ist es dann zu sehr Randerscheinung oder wie kann man es bezeichnen?
Noch würde ich schon sagen, ja. Ja. Also wir hoffen natürlich, dass gerade dann auch, hört sich blöd an, aber solche Vereine auch in der ersten Bundesliga bleiben, dass dann mal mehr Entwicklung genau in diese Vereine dann auch reinkommt, dass wir dann ja wirklich mal in so einen Bereich kommen, wo du vielleicht nicht wie jetzt nur VfL Wolfsburg, im Moment ist es TSG Hoffenheim auf Platz 2, aber auch Bayern München, nur vorne stehen hast und das sind nur 3 Mannschaften, sondern dass du auch mal ein paar mehr hast und da die Konkurrenz auch wieder höher gehalten wird.
Na gut, über 3 sehr erfolgreiche hätten wir uns im Herrenfußball in den letzten Jahren die Meisterschaft kämpfen hätten wir uns geschlagen. Da sind wir mitten in einer Diskussion, das habe ich mit Schlüti in Vorbereitung auf dieses Gespräch, haben wir lange darüber gesprochen, Vergleich Frauenfußball, Männerfußball, mit dem ihr immer wieder konfrontiert werdet. Ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe mich dann gestern hingesetzt, habe natürlich geguckt, wie habt ihr gespielt, so, und dann habe ich mir angeguckt, wie viele Zuschauer waren eigentlich da. Und dann ist der zweite Impuls, und davon kann ich mich nicht freimachen. Ich habe mich auch ein bisschen schmutzig dabei gefühlt, als ich es gemacht habe. Ich habe auf ein Regionalligaspiel geklickt, und zwar auf Aachen gegen Wuppertal. Und bei euch waren, ich glaube, so ein bisschen weniger als 900 ungefähr. Und im Aachener Stadion waren über 5000. Und dann dachte ich mir, das ist genau dieser Impuls, der mich manchmal in der Berichterstattung über Frauenfußball stört. Und darüber wollen wir mit euch auch so ein bisschen sprechen. Habt ihr diesen Vergleich, wenn ihr nicht ständig darauf angesprochen würdet, würdet ihr überhaupt darüber nachdenken? Also ist das was, wo ihr regelmäßig euch selbst auch mit beschäftigt oder sagt ihr, jetzt lasst uns doch mit diesem Kram mal in Ruhe. Wir spielen hier Fußball, wir sind erfolgreich, lasst uns darüber reden.
Du sagst es.
Was löst es in euch aus, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Zahl, die kannte ihr auch nicht toll recherchiert, Herr Zander, aber wenn ihr dann merkt, da sind mehr als fünfmal so viele bei einem Regionalliga-Spiel, da gibt es eine ganze Menge Ligen drüber, ihr spielt den besten Fußball, den man in Deutschland im Moment spielen kann und habt dann eben bei so einem Spiel deutlich weniger Zuschauer. Macht es irgendwas mit euch oder ist es euch Schnuppe? Ich würde es auch gern wissen.
Ich finde es schade. Ich glaube, schade ist das richtige Wort. Wir würden uns über mehr Zuschauer freuen. Aber wie du ja gesagt hast, dann immer dieser Vergleich mit dem Männerfußball. Und wir werden ja immer wieder darauf angesprochen. Ich glaube, wir können eigentlich sagen, wir vergleichen vielleicht mit England, mit Spanien, im Frauenfußball. Wie hat sich das entwickelt? So, da kann man dann gucken, was müssen wir in Deutschland besser machen. Aber der Vergleich mit dem Männerfußball, das war schon immer die Sportart. Also das ist schwer.
Und dann gibt es aber Zitate, die ich zuletzt gelesen habe, von unterschiedlichen Nationalspielerinnen, die in die Richtung gehen. Also beim Frauenfußball, da wird nicht so viel rumgeheult. Beim Fußball liegen die Neymars und Cristiano Ronaldos auf dem Boden.
Das sagst du aber übrigens auch schon beim Männerfußball. Ne? Also es ist der gleiche Sport. So, ne?
Ja, ich versuche jetzt zumindest zu differenzieren.
Ja, ja.
Worauf ich hinaus will, ich denke in so einem Moment, ich kann das, glaube ich, total nachvollziehen, dass man sagt, so übrigens, bei uns sind weniger Zuschauer, aber es gibt Dinge, die sind da sehr viel ehrlicher, besser, wie auch immer. Das kann man dann individuell bewerten. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, als jemand, der es dem Frauenfußball an sich total gönnen würde, wenn er mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, weil ich der Meinung bin, dass er das verdient hätte, ist das, glaube ich, auch kein zwingend geschickter Vergleich.
Aber also, genau bei dem Problem sind wir ja, du hast es gelesen. Mhm. Du hast nur dieses Zitat gelesen und man weiß eigentlich gar nicht, aus welchem Kontext dieses Zitat jetzt eigentlich gekommen ist. Mhm. Und da sind wir meistens auch bei einem Problem der Medien, muss man leider auch so sagen, dass das, was gesagt wird, aber es wird aus diesem kompletten Kontext nur eine Sache rausgezogen und die wird dann so dargestellt, als wäre es total krass. Was eigentlich gar nicht krass ist. Zum Beispiel, wie du sagst, dann, ja, die Männer liegen mehr auf dem Boden, wir Frauen stehen sofort wieder auf. Zum Beispiel das Zitat. Ich weiß zum Beispiel, aus welchem Kontext es kommt. Und das wird plötzlich zusammengeschoben mit dem PK von Michael Zorc, was mit dem einen und dem anderen eigentlich gar nichts zu tun hatte.
Mhm.
Und das ist halt das Problem. Und dann kommen wir plötzlich wieder in diese Vergleichsschiene. Wir wollen das auch nicht. Wir wollen uns nicht mit dem Männerfußball vergleichen, weil wir spielen in der Saison nicht gegen Männer. Es bringt uns gar nichts, wenn wir darüber sprechen. Wir wollen einfach nur, dass ja der Frauenfußball so wie er ist und der hat im Vergleich den Männern einfach Unterschiede. Da wollen wir aber hinkommen, dass dieser akzeptiert und anerkannt wird und nicht und nicht belächelt wird. Und das ist es halt, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann wirst du aber immer wieder in diese Schiene geschoben, es wird wieder verglichen. Aber eigentlich wollen wir es selber gar nicht. Wir wollen über den Sport Fußball sprechen, der die zwei Sparten Männer- und Frauenfußball hat. Und wir wollen aber nur über unseren Frauenfußball sprechen. Mhm. Und das ist eigentlich alles.
Aber ihr habt gar keine andere Wahl, als immer wieder auf diese Vergleichsform. Ja. Und ihr seid halt so nett und antwortet darauf. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied.
Das ist auch ein Problem.
Nee, weil auf der anderen Seite Medienpräsenz für euch da dann wichtig ist, wenn ihr natürlich ein eigenes Interesse daran habt, also ihr selber, die Presseverantwortlichen, der Verein an sich, in den Medien aufzutauchen. Also das ist schon eine Krux. Ne?
Ja, das ist wie so ein...
Aber Männer sagen, nee, ich möchte da jetzt nicht hin. Ich möchte keinen Kommentar dazu abgeben. Können wir auch sagen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir sagen, okay, möchtest du den Medientermin wahrnehmen? Ja, gerne. Ich möchte auch was tun, ich möchte auch was sagen und meinen Teil dazu beitragen.
Ich meine, es kommt auch nicht von ungefähr, dass das heute das erste Mal in dieser Saison ist, dass wir bei diesem Podcast zu viert mal wo sitzen. Ne? Das ist hier halt möglich gewesen, dass wir mit euch zu viert hier sitzen.
Ja, so. Kann man ja ehrlich mal sagen, weil ihr gesagt habt, ja klar, habt ihr Lust drauf, beide herzukommen und hier zu viert zu quatschen. Ich meine, ihr wusstet ja nicht, worauf ihr euch einlasst. Aber
konnte ja nicht ahnen. Aber dann lasst uns, Poppy, was du gerade gesagt hast, dann lasst uns darüber sprechen, wie es dem deutschen Frauenfußball gerade geht. Wir haben alle noch die WM im Hinterkopf, ich habe aber auch noch die vielen Erfolge zum Beispiel im Hinterkopf aus den letzten Jahren. So. Kannst du generell gerade so ein bisschen beziffern, geht es dem deutschen Frauenfußball gerade gut, ist er auf dem richtigen Weg oder muss er ein bisschen, weil ich habe auch hier und da natürlich dann gelesen, der eine oder andere sagt, aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert, wie ist gerade der Status quo?
Klar, ich weiß jetzt aus dem DFB-Verband jetzt keine direkten Internas, aber ich weiß, dass einiges getan wird, viele Gespräche geführt werden, um den Frauenfußball wieder populärer zu machen, wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Und natürlich sind wir da auch gefragt auf dem Platz, gar keine Frage. Aber da fängt's dann halt an mit, wenn ich von der Bundesliga spreche, mit den Bedingungen. Man hat unterschiedliche Platzbedingungen.
Hattet ihr gestern auch, ne?
Hatten wir gestern beispielsweise auch. Klar sind wir jetzt auch in der Jahreszeit, wo schlechte Plätze vorkommen, gar keine Frage, aber ist er schlecht oder ist er ganz schlecht, der Platz? Es fängt an mit Kabinentrakten, mit gefühlt mit allem drumherum, mit allen Bedingungen, die den Fußball einfach auch professioneller machen, wo man sagen kann, eigentlich kann sich die ganze Bundesliga auf den Sport auch mal konzentrieren und das haben wir bei uns nicht, das ist bei uns nicht der Fall. Wir beim VfL können davon sprechen, weil wir leben von dem Fußball. Wir haben eigentlich nur Studenten, die nebenbei noch was machen, um ihre Gehirnzellen ein bisschen anzustrengen.
Ansonsten, auch da munkelt man.
Aber du hast einfach viele Vereine, da wird gearbeitet. Die gehen morgens aus dem Haus, gehen ein Dreiviertel des Tages arbeiten, setzen sich ins Auto und gehen sofort zum Training. Da sind einfach die Unterschiede noch zu groß. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass wir da auf eine gleiche Stufe kommen. Und von Fußball generell, klar, du hast ein paar Infrastrukturen, die sich verändern müssen. Im Verband, in der Liga. Und da hoffe ich natürlich, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir in der richtigen Richtung sind. Auch sportlich, gerade was jetzt bei uns zum Beispiel die Nationalmannschaft angeht. Wir haben vieles einfach aus der vergeigten WM quasi mitgenommen. Das hat man gemerkt jetzt auch. Und da wollen wir natürlich im kommenden Jahr dann auch weiter dran anknüpfen, dass wir wieder quasi zur Weltspitze gehören. Aber da müssen wir halt auch mit der Weltspitze, die einfach oben sind, mit den Verbänden und so weiter, genau mit denen müssen wir uns auseinandersetzen.
Das war schon bitter, dieses Aus bei der WM. Sehr. Also gerade, also für jeden Sportler fühlt sich das natürlich absolut bescheuert an, das ist klar. Aber weil es bei euch natürlich schon so ist, dass bei diesen Turnieren die Aufmerksamkeit besonders groß ist und weil man da natürlich theoretisch auch das meiste Potenzial hätte, um diesen Sport populärer zu machen in Deutschland. Ne? Wie sehr hat es euch gefrustet? Ich glaube, das hast du nicht am nächsten Montag abgeschüttelt gehabt, Sarah, das fühle ich so raus.
Aber ich glaube, das habt ihr erstmal primär, das habt ihr vielleicht damit ein paar Tagen Abstand im Hinterkopf, ne? Aber erstmal geht es ja um die Niederlage. Also es geht erstmal um das Ausscheiden.
Ja. Also das war eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also vor allem, wenn man gesehen hat, wie wir eigentlich angefangen haben zu spielen. Also die ersten Minuten gegen Schweden habe ich gedacht,
das verlieren wir nicht.
Ach du Schande, ey. Wenn das so weitergeht, dann nehmen wir Schweden auseinander. Und plötzlich haben wir total unseren Faden verloren. Aus Gründen auch immer. Also wenn wir das wüssten, das wäre schön. Das wissen wir bis heute noch nicht. Es war halt einfach irgendwie da, dass man plötzlich aufgehört hat, wieder Fußball zu spielen. Diese Freude, die man eigentlich hatte. Und da ist man irgendwie aus diesem Loch nicht rausgekommen. Und das war eine miese Geschichte. Also unabhängig auch von dem Ausscheiden der WM an sich, war es ja dann auch noch die verpatzte Quali für Olympia, was auch wieder ein Turnier für uns gewesen wäre, wo du einfach auch wieder Aufmerksamkeit hast. Das haben wir noch aus dem Jahr 2016. Wir hatten eine immense Aufmerksamkeit, obwohl wir teilweise um Uhrzeiten gespielt haben, wo man gedacht hat, da steht eh kein Schwein auf. Aber wir hatten fast die besten Einschaltquoten, die wir seit Jahren nicht mehr hatten. Und kam auf einem zu. Und also ich habe sehr lange gebraucht, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht erst so nach ein paar Tagen, ach ja, jetzt bin ich zu Hause und alles ist gut und der Alltag, sondern man hat sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb und hätte man auch selber an sich verbessern können? Also gerade natürlich in meinem Fall als Captain.
Ich wollte gerade sagen, als Führungs, wenn ihr beide so wiedergebt, auf einmal geht uns das Spiel so abhanden, obwohl es so gut, also dahinter fragt man sich ja wahrscheinlich als Captain nochmal ein bisschen mehr.
Ja, genau.
Hätte ich irgendwie nochmal lauter sein müssen, irgendwas machen können.
Das ist, richtig. Boah. Ja. Also du hinterfragst ganz, ganz viel, du hinterfragst dich selbst unheimlich viel und wahrscheinlich würde ich jetzt, wenn sowas nochmal passieren würde, würde ich tatsächlich einiges anders machen. Aber auch da musste ich erstmal reinschlüpfen in diese Rolle. Es war meine erste Zeit, meine erste Phase, mein erstes Turnier als Captain. Und man hatte plötzlich Rollen, die wo man auch erstmal irgendwie reinwachsen musste.
Alex Schlüter hat vergessen, seinen Flugmodus anzumachen, weil er ein unprofessioneller Typ ist, aber redet ihr ruhig weiter?
Es täte dir gut, wenn du dich auch mal hinterfragen würdest nach so einem Podcast tatsächlich. Also, naja gut, was soll's. Poppy hat es gerade schon ein bisschen angedeutet, Sarah, jetzt aber mit auch der Erfahrung im Hinterkopf ist das Schiff wieder im richtigen Wasser, oder? Also das ist so das, was ich auch so aus den Aussagen entnehme, dass ihr alle das Gefühl habt, wir haben das jetzt wieder in eine Richtung geschoben, wo uns das vielleicht beim nächsten Turnier, jetzt gut, Olympia ist es nicht, aber dann nicht mehr passiert.
Ja, würde ich so unterschreiben, wie Poppy das gesagt hat. Wir hatten, glaube ich, 15 Spielerinnen, die noch nie eine WM gespielt haben. Da waren wir relativ unerfahren. Spielerinnen haben eine neue Rolle intern bekommen, wie Poppy mit dem Kapitänsamt. Das waren nicht die Gründe, warum wir ausgeschieden sind, aber man weiß, wenn wieder so eine Situation sein sollte, wie man es anders machen kann und dass man dann nicht erschrocken ist, oh, es läuft gerade nicht, was machen wir jetzt, sondern dass man dann einfach sagen kann, alles klar, Plan B, Plan C, Plan D, wir wissen, wie man damit umgehen kann und ich glaube, dass es beim nächsten Turnier anders sein wird.
Wenn wir schon beim Thema Nationalmannschaft sind, vorhin auch kurz über Zuschauerzahlen gesprochen haben, wir sitzen hier mit zwei Fußballerinnen, die vor fast 80.000 gespielt haben. Ist noch gar nicht so lange her. Beschreib für mich mal das Gefühl. Ich hätte sowas gerne mal erlebt. Ich bin nicht talentiert genug. Weil ich meine, das ist ja nur ein Rahmen. Das ist ein Rahmen, den hat man ja nun auch nicht alltäglich. Was für eine Welle schwappt da auch auf einen erstmal nieder, wenn man da rauskommt erst und die ersten Minuten und du merkst, boah.
Alter, soll ich wirklich sagen, was ich gesagt habe?
Na komm, dafür haben wir hier das richtige Format.
Also, es ereignete sich Folgendes. Damals.
Okay.
Man muss echt sagen, also bei mir war es so, als wir in Deutschland waren, beziehungsweise wir haben uns ja in Holland im Vorfeld getroffen. Die Vorfreude war da, aber man wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Und deswegen war ich noch nicht so aufgeregt. Man hat immer nur Zahlen gehört und, 80.000. Aber man kann sich ja nicht ansatzweise vorstellen, wie es ist, vor 80.000 Zuschauern zu spielen. Mhm. Ja. dann hatten wir das Abschlusstraining und ich dachte schon so, huh, so langsam merke ich da irgendwas in meinem Bauch, das fühlt sich gut an. Aber während des Aufwärmens war es dann auch so, man hat ja dann so einen Modus und ist im Tunnel und merkt nicht so viel. Ja, wir dann wieder reingegangen nach dem Warmmachen, uns fertig gemacht, stehen im Tunnel, man weiß ja auch nicht, was dahinter passiert ist, was aufgebaut wurde. Dann ging's los. Wir rausgegangen. Man hört nur Musik, links und rechts waren Flammen an, es wurde heiß, das ganze Stadion war voll und ich dachte wirklich, ich wäre bei Tribute von Panem. Wie bei den Hungerspielen. Und ich so, jetzt gilt es. Der Stärkste muss überleben. Und ich habe mich selbst erwischt, wie ich darüber nachgedacht habe. Obwohl wir ja eingelaufen sind. Ja. Und okay, konzentrier dich jetzt wieder, konzentrier dich. Und ja, das war, also ich musste wirklich lachen, über mich selbst lachen. Und dann habe ich es Poppy danach erzählt. Sie sagt, das ist nicht dein Ernst.
Aber es war, ja, genau so habe ich auch reagiert.
Und dann im Spiel, was ja auch noch durchaus einen guten Ausgang hatte, also war ja auch ein...
Also ich muss ja dazu sagen, ich habe ja das zweite Mal in diesem Stadion gespielt und von daher kannte ich so ein bisschen die Atmosphäre. Also damals waren es 45.000, wo ich beim ersten Spiel dort war und da war das schon der Wahnsinn. Und für mich war das total interessant, meine Mannschaft zu sehen, muss ich sagen. Schon im Abschlusstraining, du gehst in dieses Stadion rein, was ja eigentlich beim Abschlusstraining noch komplett leer ist. Aber du siehst das Funkeln in den Augen deiner Spielerinnen und das...
So wie wenn ich dich jeden Tag anschaue.
Genau. Und das war für mich so ein richtig schöner Moment, weil ich wusste, also die Trainingseinheiten davor waren schon gut. Du hattest gemerkt, die Vorfreude war da. Die hatten alle Bock, die hatten wirklich alle richtig Bock. Und dann kommst du ins Stadion, du siehst die Spielerinnen das Funkeln, du siehst das Grinsen in den Gesichtern. Und da wusste ich eigentlich irgendwie schon, das wird morgen ein richtig geiles Spiel. Also und auch wie das Abschlusstraining dann abgelaufen ist, da war richtig Feuer drin. Also ich hatte, glaube ich, selten so viel Feuer in diesem Abschlusstraining wie an diesem Tag. Und ja, als wir dann raus sind und dann das Spiel auch lief, wir waren von der ersten Minute an da. Also wir haben unsere Zweikämpfe gewonnen, wir haben richtig gutes Pressing da absolviert und machen dann auch relativ früh dann das Tor. Das
Stadion war leise.
Und genau, und dann war das Stadion einfach leise und das... war genau unser Plan sozusagen. Und das hat so Bock gemacht einfach. Und wenn man ein bisschen drauf geachtet hat auch, dass das Stadion leise war zu dem 1-0 und dann weiterhin auch leise war und die haben gefühlt gefeiert, wenn mal die Engländerinnen nur über die Mittellinie gekommen sind. Also noch niemals in die Nähe unseres Tores. Und dann denkst du dir einfach so, wir machen gerade alles richtig. Also gut, dass dann natürlich blöderweise dieser Ausgleich dann noch fällt.
Für die Stimmung.
Ja.
Für die Dramaturgie, genau.
Du weißt doch, wie so ein Film funktioniert. Das ist schon wichtig, dass auch mal eine negative Farbe ist.
Sonst hätte Tribute von Panem auch nicht funktioniert. Nee,
wenn die da glatt durchgehen.
Erster gehaltene Elfmeter, so Stimmung hoch. Oh, ja. Nein. Also das war schon echt mega. Also das... und das hast du den Spielerinnen noch angemerkt und auch, dass wir dann nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen und das Spiel am Ende dann zu ziehen. Also wir waren alle so happy, dass wir das in dem Stadion so gezogen haben, dass
ja, und dass wir dann noch gewinnen.
Tatsächlich 2-1. Unbeschreiblich, ja. Also das kann man nicht so genau erzählen, beschreiben. Man muss dabei gewesen sein, man muss erleben.
Glaube ich, ja.
Ich hole mir die DVD. Ihr habt so viel Gutes zu erzählen, ne? Also so viel Spannendes, so viel Lustiges. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, weil wir vorhin dieses Thema hatten, Vergleich, ständig gibt es dieselben Fragen, Frauenfußball, Männerfußball. Wenn ihr euch das aussuchen könntet, was würdet ihr euch wünschen? In welchen Bereichen die Medien besser, mehr, anders über euch berichten?
Das ist eine schöne Frage.
Gute Frage.
Hast du deinen Fehler vom Beginn wieder gut gemacht?
Ja, das ist jetzt gerade in der Nationalmannschaft, finde ich, ein Problem. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir auch Primetime-Anstoßzeiten kriegen würden. Wenn wir mal Spiele um 20 Uhr, 21 Uhr kriegen, Samstagabend, das wäre schon, glaube ich, für uns ein richtiger Schritt, wo wir auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, weil es eben die Primetime ist und nicht dienstags um 14 Uhr. Es ist schön, dass es ausgestrahlt wird im Ersten oder auf ZDF. Gar keine Frage, man ist dankbar, aber trotzdem glaube ich, wenn wir da einfach hinkommen würden, dass auch unsere Spiele zu einer Primetime ausgestrahlt werden, dass man da wirklich viel mitmachen könnte.
Ich will euch mal Folgendes erzählen. Ich habe vor anderthalb Jahren den wirklich schönen Job gehabt für The Zone, die Hockey-Nationalmannschaften zu begleiten in Südafrika damals, in Johannesburg. Die hatten so ein Qualifikationsturnier und wir haben so eine kleine Doku darüber gemacht. Das haben wir getrennt gemacht. Wir hatten uns das vorher überlegt, ob wir das vielleicht mixen, aber dann haben wir gesagt, nee, wir gucken bei den Männern und dann eben genauso bei den Frauen rein. Und ich habe das so redaktionell betreut, ausnahmsweise auch mal viel hinter der Kamera, hat mir auch mal ganz gut getan. Und dann habe ich
dem Zuschauer auch
tatsächlich ich habe beide Teams total lieb gewonnen, weil das interessante Personen sind, weil ich bei diesen ganzen Taktikbesprechungen mit dabei sein durfte, was natürlich für mich Wahnsinn war. Und ich habe gemerkt, völlig unabhängig voneinander, dass das total hochprofessionelle Teams sind, dass das total spannende Charaktere sind. Ich schaue bis heute, wenn ich irgendwie die Zeit finde, die Spiele von der Hockey-Nationalmannschaft, und zwar völlig unabhängig voneinander, Herren und Männer. Und ich habe
Frauen.
Entschuldigung. Herren und Männer. Sehr schöner Freude. Herren und Frauen. Und das wirklich, weil ich halt einfach gesehen habe, ohne das einmal zu vergleichen, obwohl die da sogar am selben Fleck Erde waren in Südafrika, dass das halt einfach zwei faszinierende Teams sind, beide total professionell, mit tollen Persönlichkeiten. Und ich denke, wenn man das bei euch rausarbeiten könnte, dass ihr hochprofessionell arbeitet, dass ihr total interessante Personen habt, wenn man noch mehr in die Richtung gehen könnte. Und das, es gibt ja auch individuelle Unterschiede mit dem, was ihr angedeutet habt. Es wird bei euch zusätzlich noch studiert. Bei manchen Vereinen gibt es Leute, die noch Jobs haben und so weiter. Das sind ja auch spannende Geschichten, die man erzählen könnte. Das machen halt nur nicht so viele, ne? So,
also wir haben ja jetzt damit angefangen, mit der Serienreihe.
Ja, im Team.
Im Team.
Okay.
Dass man uns ein bisschen besser kennenlernt, um sowas auch einfach zu kommunizieren, dass es nicht, man geht zum Fußball, man geht nach Hause, also dass da schon sehr viel Arbeit drin steckt, dass viele von morgens 8 bis 16 Uhr arbeiten müssen, mit der gepackten Tasche zum Training fahren, vom Training nach Hause fahren, was essen und jeden Tag das Gleiche und man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Und dass die Leute uns auch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich glaube, im Team, also bei dieser Serie, lernt man uns schon ein bisschen besser kennen.
Ja,
das denke also das hat man, da hat man jetzt angesetzt, dass es noch nicht das Ende ist.
Und man, finde ich, ein gutes Beispiel dafür ist, auch Horst Rubesch, der kommt natürlich aus Jahren, wo der Frauenfußball ja noch nicht so, wie soll man sagen,
populär
angesehen, wie auch immer war. Und der hat uns kennengelernt damals vor Olympia. Da haben wir uns getroffen, bevor wir losgeflogen sind, beide nach Brasilien. Und hatten ein Abendessen zusammen und da haben die Spieler uns kennengelernt, er hat uns kennengelernt und auch also komplett mal so ein Mischmasch. Und als wir dann quasi jetzt in dieser Krise gesteckt haben sozusagen und er dann von sich aus gesagt hat, ja wisst ihr was, bevor da irgendein HB-Männchen hingestellt wird, mache ich selbst. Es zeigt einfach, dass was wir eigentlich dann auch in dem Moment für ein Team sind. Der hatte mit Frauenfußball vorher nicht viel zu tun, hat uns kennengelernt und hat auch gemerkt, was wir für Typen sind, dass wir Typen sind. Jeder auf seiner anderen Art und Weise, dass man gut mit uns arbeiten kann. Und er bis heute auch noch sagt, dass er diese Zeit nie im Leben missen würde und er wirklich glücklich ist, das getan zu haben. Und weil es einfach Spaß macht mit uns, weil wir sehr professionell sind. Sein damaliger Athletiktrainer, der Kruno, ist jetzt wieder bei den Männern. Der hat auch gesagt, das ist krass. Wir sind zum Athletiktraining in den Athletikraum hin und bei uns ist es, wir kommen 10 Minuten vorher.
Man hat noch ein schlechtes Gewissen, wenn man 5 Minuten vorher da ist, obwohl man schon pünktlich ist, überpünktlich.
Richtig.
Und alle anderen sind schon da und man denkt, bin ich jetzt zu spät?
Ja, genau. Und wir gehen halt dann sofort, die Ersten gehen sofort aufs Fahrrad und die Nächsten gehen direkt an die Rollen und machen dies und das und so. Und er war total perplex, dass das bei uns einfach
so
man musste
ist,
uns nicht sagen, also mach
Eigen,
das bitte.
Eigeninitiative.
Ja, also ja. Das war so, wir haben jetzt Athletiktraining, so, man wusste ja schon in etwa, in welche Richtung es geht. Und jeder hat schon angefangen mit dem, was er wollte, so, ne? Und das, da hat er zum Beispiel, das kennt er von den Jungs zum Beispiel noch nicht so. Herren ja, aber die Jungs, wo man sie natürlich noch so ein bisschen hinerziehen muss, da ist das manchmal nicht so. Du hast natürlich auch die und die, die das sofort machen, aber auch welche, die daddeln dann da irgendwie noch ein bisschen rum oder wie auch immer. Und da hat er gesagt, wow, das ist faszinierend, das kannte der nicht. Und genau so ist es dann natürlich schön, sowas auch mal zu hören. Das, und genau wie du sagst, da muss man hinkommen, dass man eigentlich weiß und uns kennenlernt, wie wir eigentlich wirklich sind. Und ich glaube, wir sind ein ziemlich lustiger Haufen.
Mhm. Ah, die einen nee,
merkt
die
man nicht. Weniger.
Also Alex Schlüter kann das auf jeden Fall nicht passieren, dass er zu früh irgendwo erscheint. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Das ist ganz klar.
Ist ja wieder das Männerding.
Es gibt auch Männer hier in diesem Raum, die pünktlich sind tatsächlich.
Dirk?
Oder sagen wir so, es gibt zumindest einen von zwei Moderatoren in diesem Raum, die pünktlich sind. Ihr nutzt natürlich auch, wie wir beide auch, ihr habt da nur, seid da glaube ich ein bisschen professioneller aufgestellt, Social Media, so, um euch ein bisschen darzustellen, ne?
Ja, leider, ja. Leider? Aber ich hasse es.
Ja?
Ja, ich hasse es, tatsächlich.
Ich wollte nämlich darauf tatsächlich auch aus dem Spin so ein bisschen zu sprechen kommen. Eine meiner besten,
Benny liebt es.
Eine meiner besten Freundinnen ist Sportmoderatorin. Und die zeigt mir manchmal ihre Instagram-Inbox oder ihre Direktnachrichten, die sie bei Twitter bekommt. Von Männern. Und da lese ich mir dann so durch und dann gehe ich mich 5 Minuten schütteln und dann geht es wieder. Ja, ja, und dann geht es wieder. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das bei euch relativ ähnlich ist.
Kommt drauf
kommt
an.
Viel, kommt, es, kommt, es, kommt viel, es kommt viel, ihr kriegt doch viel Mist, oder nicht?
Ja.
Ja, auch. Auch.
Ja, mhm. Ja. Ob man getragene Socken verschenken kann.
Ja.
Sowas kommt. Das kommt von dir.
Ich habe es immer noch nicht bekommen. Hey, Vorsicht.
Ich gehe mich mal wieder 5 Minuten schütteln, okay. Alles klar.
Nein, solche Anfragen.
Das sagt mir nicht so.
Da fragt man sich,
ja.
Woran hattet ihr liegen?
Mhm. Ja, also klar, du hast hin und wieder natürlich mal Nachrichten, wo du denkst, huh.
Ja.
Ja, okay.
Und du bist löschen. Und du bist aber nicht nur deswegen einfach prinzipiell kein Fan davon?
Ja, boah, ich hasse es, also ich find's einfach furchtbar, was so ein bisschen Social Media aus der Gesellschaft gemacht hat, so gefühlt. Also irgendwie finde ich es sehr anstrengend. Ich hasse es auch, Fotos von mir selber zu schießen. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in meinen Kanal guckst, siehst du gefühlt 90% meines Hundes.
Ist positiv aufgefallen in der Recherche.
Ich reite um in Patch offiziell mit blauem Haar.
Ja, irgendwann kommt es soweit. weil ich, also ich habe nichts grundsätzlich dagegen, was zu zeigen, was, weiß ich nicht, was ich jetzt gerade mache, das nicht, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und da zeige ich lieber meinen Hund anstatt mich selbst. Der ist viel schöner als ich.
Das Problem ist natürlich, es könnten natürlich jetzt Leute auf euch beide zukommen und sagen, naja, ihr wollt den Frauenfußball auch nach vorne pushen, das heißt, macht das gefälligst und liefert da ab.
Ja, das tue ich ja quasi. Ja,
aber notgedrungenermaßen, ne?
Ja, und also wenn ich wirklich so richtig die Wahl hätte, auch was Vermarktung und so weiter angeht, dann würde ich am liebsten alles löschen. Aber es ist halt, im Moment geht halt viel über Social Media, Influencer und so weiter und so fort, wo es für uns natürlich einfacher ist, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, uns auch mal zu zeigen. Mhm. Und deswegen habe ich es eigentlich nur noch.
Manchmal feuert es dann zurück. Ja. Sind wir wieder beim Stichwort BVB. Ne? Also das war ja, ja das Thema. Ja, transparent im Stadion. Die Fans fordern eine Frauenmannschaft und dann soll es die eine oder andere Spielerin geben, auch in der Nationalmannschaft, die dem BVB vielleicht ganz gut zugetan ist. Und
ich bin nicht allein.
Und du hast das einfach hart abgefeiert, ne? Und dann wurde daraus die Schlagzeile, die Pop will unbedingt beim BVB spielen.
Yep. So.
Also vielleicht nutzen wir das Forum hier. Wann wechselst du?
Das ist auch schön. Also sowas ist halt auch, ne? Du
was dann daraus willst gemacht
irgendwie wird. Was machen, wo was eigentlich klein ist. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da hast du im Endeffekt nicht viel Wahl von irgendeinem Verein, wenn du Fußballfan bist, Fan zu sein. Und ich habe mich an meinen Bruder orientiert, der ist 4 Jahre älter als ich. Wir sind beide BVB-Fan und das bin ich, seit ich gefühlt laufen kann. Und dann ist es doch irgendwie normal, dass man gerne, wenn es die Möglichkeit irgendwann mal geben würde, für seinen Herzensverein aufzulaufen.
Marco Reus zum Beispiel macht das ja auch. Er läuft auch für seinen Herzensverein auch. Er kommt auch aus Dortmund, er kommt auch aus dem Pott. Also ist ja im Endeffekt nichts dabei. Und das war einfach meine Botschaft in dem Sinne. Und das hat nichts damit zu tun, dass wenn der BVB morgen anruft, ich meine Sachen packe und wieder zurück nach Hause fahre. Sondern das ist völliger Mumpitz. Ich fühle mich hier wohl, das habe ich zu Beginn schon gesagt. Ich bin schon 7 Jahre hier. Werde auch noch weitere Jahre hier sein, weil mein Vertrag bis 2022 läuft. Und diesen werde ich auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch erfüllen. Mhm. Und von daher war das nichts anderes. Und wenn daraus natürlich sofort ein Fass aufgemacht wird, dann stellst du dir die Frage, ja, was hat man jetzt damit bewirkt?
Da sind wir dann wieder in diesem Spannungsfeld zwischen, wir wollen alle authentische Spieler und Spielerinnen. Wenn sie dann einfach mal was sagen, was authentisch ist, dann wird es ihnen halt oft in die Ohren gehauen. Ne?
Ja. Ich kann das schon gut verstehen.
Oft, ja.
Wie ist dein Insta-Game, Sarah?
Ach, ich mach das gerne.
Ja. Es gibt ja, also ich glaube, aber ich glaube, im Endeffekt ist das der Schlüssel. Ne? Also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht der perfekte Typ, was das angeht.
Auf keinen Fall.
Die Social-Media-Abteilung bei DAZN zieht auch manchmal die Augenbrauen hoch, wenn ich da so Dinge poste. Aber zum Beispiel, Caro Simon, ich lache mir ein Loch in den Bauch, wenn ich bei der den Instagram-Kanal verfolge.
Jetzt vor kurzem hat sie auch wieder.
Ja. Mit den Kommentaren.
Ja, genau.
Oh, wie nur 7 Likes. Da können noch mehr Likes.
Das können wir vielleicht mal kurz erklären. Ich habe es nämlich auch gesehen. Sie hat, unter welches Bild war denn das? Es war ein Fums-Spruch, glaube ich. Ne? Irgendwas wurde auf Fums zitiert. Genau. Ich weiß es gerade nicht von welcher
Melanie
Fußballerin.
Ah, genau, dass man Rituale vor dem Spiel hat und einen Glücksbringer.
Ach, genau,
ja. Und dass das sowohl positiv als auch negativ sein kann, sich auswirken kann, wenn man ein bisschen abergläubig ist, keine Ahnung.
Und ja, genau.
Das hat und sie was, dann. Und was machen die Männer, die schreiben unter so einem Post so flache Gags wie
dein Kochlöffel.
Hast deinen Kochlöffel vergessen, ja, oder genau. Was so und da hat dann Caro Simon diese Sachen zitiert und dann eben immer noch mal einen Spruch dazu geschrieben, so hey, mega Gag und das nur 11 Likes, schade. Ja. Ja, also ja, aber da habe ich immer das Gefühl, das liegt ja so unglaublich, ja. Und dann funktioniert es auch. Ich kann total verstehen, wenn man sich da nicht so wohl fühlt, dann ist es halt schwer, wenn man sich zwingt. Andererseits ist ja klar, von der Kapitänin der Nationalmannschaft wollen natürlich die Fans dann auch irgendwie was sehen. Aber immerhin lieferst du den Hund, ich meine.
Ich sehe gerade, bei Sarah gibt's aber, bei dir gibt's aber auch Hunde-Content.
Ja, unter anderem. Ich bin sehr vielfältig.
Ja. Also es ist eine Mischung.
Okay.
Folgt Poppy und Sarah gerne auch bei Instagram. Haben wir an dieser Stelle auch noch untergebracht.
Ja.
So, und der Rest des Tages, der wird jetzt wie verbracht?
Mit dem Hund.
Mit dem Hund.
Tatsächlich, ja.
Könnt ihr da eine vielfältigere Antwort geben, bitte?
Ich fahre in die Hundeschule.
Ach echt?
Ja, wirklich.
Nee. Ich gehe shoppen, glaube ich. Weil wir haben ja Weihnachtsfeier. Da muss man ja ein bisschen.
Wann ist die? Ist die heute noch, oder?
Nee, Samstag.
Hättest du dich wieder selber eingeladen, ne? Ja.
Naja.
Ich hätte Zeit gehabt.
Sarah hat noch keinen Partner mit.
Alex? Nee, das Ding ist ja.
Verhindert, entschuldige. Oh.
Das klärt ihr unter euch. Also, ich finde das mit der Hundeschule sehr interessant. Wir haben das auch mit der Hundeschule mal versucht. Bei unserem Schäferhund hat nicht funktioniert. Ich bin sehr gespannt, ob es bei dir besser klappt.
Aber die hat es gut getan, habe ich gemerkt.
Ich wurde abgerichtet in der Hundeschule, absolut. Ja, dann wollen wir euch an eurem freien Tag, den ihr hier eh schon jetzt fast eine Stunde für uns geopfert habt, auch gar nicht viel länger aufhalten. Sagen vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war wirklich sehr, sehr angenehm, sehr launig. Wir haben auch ein bisschen was gelernt. Und wir kommen nochmal vorbei irgendwann.
Ja, gerne.
Ich hänge eh ständig ab und Benni nehme ich mit. Ja. Wenn wir dürfen.
Das ist ein Plan.
Na, ja.
Okay. Dann bis bald mal wieder.
Bis dann. Tschüss.
Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
So, jetzt sitzen wir hier wieder alleine tatsächlich in dem Räumchen. Es ist ein bisschen Stille eingekehrt. Alex Schüter ist noch ein bisschen nachdenklich. Da wirken noch einige Themen nach. Shoutout an dieser Stelle im Übrigen mal an die Damen vom Frauenreden über Fußball Podcast, mit denen ich mich tatsächlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch ausgetauscht habe, darüber, was sie so interessieren würde und so. Hört mal alle deren Podcast auf jeden Fall auch, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Und ja, bei den Mädels gute Stimmung.
Kann hier, man so sagen.
Hier ein bisschen weiter drüben. Nicht bei den Herren nach dem Wochenende, ja. Ne, weil da gab es nämlich eine Niederlage. Da schlugen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Freiburg gegen Wolfsburg. Ich habe von beiden Mannschaften in meinem Kicker-Manager Spieler, auch in der ersten Elf. Ich bin gut rausgekommen aus der Nummer, weil Jonathan Schmid das entscheidende Tor erzielt. Shoutout an den an dieser Stelle übrigens auch mal. Der hat jetzt zum zweiten Mal in Folge einen direkten Freistoß reingeballert und hilft mir da punktemäßig. Da gucken wir nachher dann in Ruhe nochmal drauf. Und der VfL Wolfsburg, weil ich ja nun auch mit Oliver Glasner erst letzte Woche geredet habe, ist gerade in so einer komischen Zwischenphase irgendwie, wo man in so einer harten Bundesliga-Saison mit Doppelbelastung und so ankommt und dann halt in Freiburg auch mal verliert.
Ist eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel gewesen. Ja. Ich habe es in größeren Ausschnitten gesehen, aber habe da auch im Kommentar immer wieder gehört, ja, das ist dann halt ein etwas zu vorsichtig geführtes, aber diszipliniert geführtes 0-0-Spiel und dann haut er das Ding da halt, muss man ja sagen, wunderschön rein. Insofern gewinnen die Freiburger mal wieder, stehen jetzt vor dem FC Bayern München, da müssen wir gleich noch drüber reden. Und beim VfL Wolfsburg hat Oliver Glasner sich da auch sehr kritisch jetzt geäußert, hat seine Mannschaft ein bisschen angezählt, was dann auch die Einstellung angeht und so. Also da brodelt es ein bisschen. So gefühlte oder geschätzte 500 Meter weg von hier.
Mhm, genau, ja. Wir können hingucken tatsächlich. Spieltag ohnehin interessant. Dortmund mal mit einem deutlichen Statement, was Favre natürlich enorm Luft verschafft. Dieses 5-0 gegen Düsseldorf und auch mal eine ansehnliche Tore, sehr ansehnliche Tore.
Ja, das war wieder der Dortmunder Fußball, den man eigentlich erwartet. Ne? Wir werden übrigens, das kann ich schon mal sagen, am Dienstagabend in der Champions League in Dortmund sein. BVB gegen Prag, ja, ein ganz wichtiges Spiel. Die Dortmunder spielen da ums Weiterkommen, sind auch ein bisschen abhängig von dem, was Inter Mailand zu Hause gegen Barcelona parallel macht. Und wir werden uns, so viel kann ich jetzt schon mal andeuten, da im Vorfeld, Jonas Hummels wird Experte sein, mit dieser Systemumstellung von Lucien Favre beschäftigen. Der hat ja auf Dreierkette umgestellt nach diesem miesen 3-3 gegen Paderborn in Barcelona in der Champions League. Da hat das wieder auf Viererkette gemacht, aber zuletzt mit der Dreierkette in der Liga hat das richtig gut funktioniert. Und der Jonas ist ja jemand, der das gut kann, der wird euch dann mal vorstellen, was so die Vorteile, die Nachteile sind bei Dreierkette im Vergleich zu Viererkette. Was ich zum Beispiel euch schon mal sagen kann, Julian Brandt scheint jetzt seine Rolle zu finden. Er spielte auf der 8 und war einer der allerbesten bei diesem 5-0.
Ich gucke dem so gern beim Fußballspielen zu, deswegen freut es mich einfach, dass der tatsächlich jetzt auch mal angekommen ist da bei seinem neuen Club. Samstagabendspiel, Leverkusen schlägt Schalke 2-1. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle vorm FC Bayern München. Tatsächlich, der nämlich ja, in Gladbach das Topspiel mit 1-2 verliert. Und ich habe ja das Spiel am Wochenende davor kommentiert. Ja. Der Flick-Effekt, man sucht ihn jetzt, wie hat Uli Hoeneß mal so schön gesagt, mit dem Fernglas, weil plötzlich schlägt es dann doch auch wieder so ein bisschen um. Wobei, ich habe natürlich auch die Social-Reaktion, wo wir vorhin mit Poppy drüber gesprochen haben, auch so ein bisschen verfolgt. Es gibt diverse Bayern-Fans, die sagen, wenn wir schon verlieren, dann lieber so. Also das ist ganz, ganz interessant, was da psychologisch bei den Bayern-Fans passiert ist. Also sie finden sich natürlich immer noch nicht gerne mit Niederlagen ab, aber es ist so hier und da kommt so der Zwischenton raus, ja gut, aber das ist ein anderes Spiel, was wir jetzt da sehen. So. Und dann verlierst du es ärgerlicherweise aus Bayern-Sicht hinten heraus.
Ja, lass uns da gleich noch ein bisschen intensiver drüber reden, aus Bayern-Sicht, weil da tatsächlich noch ein paar Themen auf der Straße liegen, aber vielleicht holen wir uns erst einmal Eindrücke ab von einem, der im Stadion gewesen ist.
Genau, Oliver Bitter vom Kicker war natürlich da vor Ort, hat sich das Ganze in aller Ausführlichkeit angeguckt und ich würde sagen, wenn jetzt...
Du hast dir schon wieder die Nummer besorgt?
Ich hab von allen Kicker-Leuten die Nummer besorgt.
Das ist immer beeindruckend. Dein Handy, du, pass bloß drauf auf.
Wir wollen über das Topspiel sprechen mit einem, der im Stadion war, sich das ganz genau angeguckt hat. Oliver Bitter ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Oliver.
Hallo, guten Tag.
Lass uns über dieses 2-1, über diesen Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit einem generellen Fazit von dir an. Ein Spiel, was die Gladbacher am Ende aus deiner Sicht auch zu Recht gewinnen?
Ja, zu Recht und glücklich ist immer schwer zu beurteilen. Wenn du mich in der Halbzeit gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, das Spiel geht 3-0 oder 4-0 aus. Wir saßen auf der Tribüne und haben so ein bisschen versucht, Marco Rose zu spielen, Gladbacher Trainer. Was würdest du unternehmen? Wen würdest du auswechseln? Da wären uns 6 oder 7 Gladbacher Spieler eingefallen, die man hätte rausnehmen können, weil Gladbach überhaupt nicht ins Spiel kam, überhaupt keinen Zugriff hatte. Die Bayern haben die Borussia aufgerollt in diesen ersten 45 Minuten und da hätte es normalerweise 3-0, 4-0 stehen können für die Bayern. Die hatten also 6 ganz dicke Chancen und Gladbach hatte gar keinen Zugriff. Und normalerweise erwartest du dann, dass er Strobel oder Kramer irgendwas macht, um hinten ein bisschen stabiler zu sein. Aber der Marco Rose macht einfach weiter. Er hat vorher schon ein bisschen umgestellt von seiner Raute auf 4-3-3. Das funktioniert aber auch nicht. Dann kassieren die Gladbacher auch noch das 1-0. Völlig verdient, hochverdient, viel zu spät sogar. Die Führung der Bayern. Und dann kippt dieses Spiel, was keiner mehr für möglich gehalten hat. Gerade mit diesem 1-0 kommt diese Wende. Der Rose wechselt dann noch offensiv, bringt den Brill Embolo rein, der dann für ein bisschen Schwung gesorgt hat. Nachher dann noch Patrick Herrmann. Da war Gladbach dann viel wuchtiger plötzlich im Angriff. Aber so die ganz großen Chancen haben sie auch nicht rausgespielt. Und trotzdem kippt dann dieses Spiel, wie man es wirklich ganz selten erlebt. Und am Ende war es natürlich total glücklich, dieser Erfolg von Gladbach. Hätte man nie für möglich gehalten nach den ersten 45 oder 50 Minuten.
Ich habe in dieser zweiten Hälfte auch Marco Rose so emotional am Seitenrand gesehen, wie bislang nur sehr, sehr selten als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Du hast es angesprochen, er hat Embolo reingebracht. Da haben ja einige auch damit gerechnet, dass er ihn von Anfang an aufs Feld lässt. Stattdessen zum Beispiel Stindl. Jetzt kann man ihn loben und sagen, beeindruckend, dass er dann diese taktische Grundformation revidiert und sagt, hat doch nicht so geklappt. Man könnte jetzt auch kritisch sagen, war vielleicht am Anfang nicht die richtige Taktik, mit Stindl nochmal einen ballsichereren Typen, einen Typen, der noch weniger für diesen Rose-Umschaltfußball steht, reinzubringen. Embolo war dann eher die Korrektur, die er vornehmen musste. Wie siehst du es?
Ja, also Brill Embolo war selbst auch erstaunt. Ne? Er hat ein super Spiel gemacht gegen Freiburg, da war er der Mann des Tages, auch im Kicker mit seinen zwei Toren und einer Vorarbeit. Und dann denkst du als Spieler, dann ist ja alles klar, da bin ich gegen die Bayern dabei. Da musste er also erstmal schlucken, als dann der Trainer ihm gesagt hat, dass er erstmal draußen ist. Ich weiß auch nicht. Also Marco Rose hat das so ein bisschen weggelächelt, die Frage, ob er nicht am Anfang schon Embolo und Herrmann hätte bringen müssen. Letzten Endes hat er gewonnen und damit war alles richtig, aber ich hätte auch erwartet, dass Embolo von Anfang an spielt mit seiner Wucht und so weiter. Also er hat dann nochmal für mächtig Schwung und Betrieb gesorgt. Und ja, im Nachhinein kann sich dann Rose auf die Schulter klopfen. Aber nachher wären natürlich die Fragen gekommen, wenn sie jetzt wirklich verloren hätten, die Borussen, dann wären sicherlich die Fragen gekommen, ob nicht Embolo in die Startelf auch gehört hätte.
Stattdessen kamen natürlich viele Fragen von den Bayern-Fans, ob das da am Ende 90+2 wirklich ein Elfmeter gewesen ist. Kannst du die Situation nochmal für uns einschätzen und natürlich auch so die Emotionen, die es in diesen Sekunden im Stadion gegeben hat, für uns wiedergeben?
Ja, für uns auf der Tribüne war das ein 1-1-Spiel dann letzten Endes. Das war schon glücklich für die Borussia und dann hast du dich damit irgendwann auch abgefunden. Beide haben natürlich noch ein bisschen was versucht, da kamen aber keine großen Chancen mehr in der Schlussphase und dann denkst du, das ist ein 1-1. Dann kommt dieser Ball, den eigentlich der Joshua Kimmich klären muss. Der kann den irgendwie auf die Tribüne schlagen oder aus dem Stadion, ganz egal. Der muss den klären, der verdaddelt den so ein bisschen. Dann kommt Martinez, der ja sowieso zu langsam ist, mit einer richtigen bösen Grätsche reingeflogen, berührt den Ball sogar noch ein bisschen, aber letzten Endes räumt der Thuram ab und von daher ist die Entscheidung aus meiner Sicht in Ordnung. Und dann kommt der Benze Baini, der schon das 1-1 gemacht hat, der stellt sich dahin und nachher hat uns der Jan Sommer erzählt, dass er innerlich schon gejubelt hat. Er sagte, im Training als Torwart weiß ich ja, wie der Junge schießt. Der hat eine unglaubliche Schusstechnik. Und da war mir schon klar, dass er das Ding reinhaut. Uns war das oben nicht klar. Ich saß da oben mit Carlo Wild, meinem Kollegen. Und Carlo hat direkt 2 Euro auf den Tresen gelegt und hat gesagt, der schießt den nicht rein. Und dieser Meinung war ich eigentlich auch. Ich dachte, der Neuer hält den. Es war auch relativ logisch. Linksfüßer Benze Baini, der schießt in so einer Situation dann sicherer auf seine rechte Ecke, auf Neuers linke. Der Neuer fliegt auch in die richtige Ecke und macht sich lang, aber der passt noch ganz genau unten in die Ecke, der Ball. Dann 2-1 und Benze Baini ist der große Mann des Tages. Also das war ein Finale des Spiels. Das kann man nicht erfinden. Das erlebt man relativ selten und das war dann nochmal der Clou mit der ganzen Euphorie und Ekstase dann im Borussia-Park. Also das war schon ein ganz tolles Ding.
Ja, ich habe das, kann ich mal verraten, ich war gerade auf dem Heimweg und habe das im Radio gehört und bin tatsächlich, obwohl ich schon angekommen bin, dann natürlich noch 5 Minuten sitzen geblieben, um mir dieses Finale dieses Spiels da anzuhören. Jetzt sind wir, Oliver, nicht mehr zu Saisonbeginn oder irgendwie so, dass man sagt, ja, die Tabelle, das schiebt sich alles noch wie auch immer. Ich finde jetzt, das sagen ja die Trainer auch gerne, nach dieser Anzahl an Spielen, die wir mittlerweile auf dem Buckel haben, hat die Tabelle auch eine Aussagekraft. Und Gladbach steht in dieser Tabelle aktuell auf der 1. Was sagt dir dein Gefühl, wenn du diese Mannschaft siehst, wie sie auch mit dem Trainer zusammen funktioniert? Wie lange können die das halten? Weil irgendwie haben ja alle schon im Hinterkopf, das kriegen die nicht bis zum 34. Spieltag durch.
Das hört man wirklich oft, dass es eben eine Momentaufnahme ist. Das sagen die Spieler ja auch. Die befassen sich angeblich, und das nehme ich denen noch ab, gar nicht so sehr mit der Tabelle. Das ist ja alles ganz eng da vorne. Aber es ist schon erstaunlich, wie gut Borussia das hingekriegt hat, wie gut Marco Rose das schon umsetzt, wie seine Spieler das umsetzen, wie das alles schon zusammengewachsen ist, so ganz schnell. Max Eberl hat ja vorher gesagt, wir müssen mal gucken, es kann so ein bisschen holprig werden. Marco Rose ist neu in der Liga, mit seiner Idee vom Fußball ganz was anderes. Das kann ein bisschen dauern. Die hatten natürlich auch so ein paar Spiele, wie das 0-2 bei Union Berlin oder auch gegen Wolfsberger AC. In der Europa League dieses 0-4 mal so eine Bauchlandung, das gehört dazu. Aber es ist dann eben auch die Stärke der Mannschaft, dass sie sich von solchen Rückschlägen nicht beirren lässt, auch innerhalb eines Spiels dann wiederkommt. Die Gladbacher haben ja als einzige Mannschaft schon 3 Spiele umgebogen nach einem Rückstand in einen Sieg. Das hat keine andere geschafft in der Bundesliga. Das ist dann schon eine Stärke. Das ist schon nicht immer nur Glück, wenn man am Schluss dann noch den Siegtreffer macht. Das ist dann schon dieser Glaube daran, dass sie das noch biegen kann, die Mannschaft, dieses so ein bisschen Stehaufmännchen. Die kommen also immer wieder, die kann man nie abschreiben. Von daher ist es schon in Ordnung, dass die da oben stehen. Aber wenn man es insgesamt mal einordnet, ist zwar der Abstand auf die Bayern mit 7 Punkten unglaublich groß schon, aber die Dichte da oben ist natürlich auch so, dass es eine total spannende Saison wird, dass sich alle Fußballfreunde wirklich freuen können, dass es ein ganz spannender Meisterschaftskampf wird, wenn man sieht, dass die Leipziger da oben noch stehen, richtig tollen Fußball spielen. Leverkusen ist wohl auch stabiler und hat ja auch das Potenzial. Dortmund ist noch da. Schalke ist stärker, wesentlich stabiler als letztes Jahr. Die Bayern kann man nie abschreiben. Also es sind einige, die da oben in Frage kommen und das macht dem Fußballfan dann eben auch richtig Spaß.
Ja, und in der Europa League geht es ja jetzt weiter. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Da hatten sie phasenweise auch mal Probleme. Jetzt gegen Başakşehir hier am Donnerstag die Chance aufs Weiterkommen. Wie siehst du es da?
Sie haben es selbst in der Hand. Das ist schon mal ganz wichtig. Sie haben sich berappelt nach dieser ersten Bauchlandung da gegen den Wolfsberger AC. Und haben sich selbst eben die Chance erspielt mit ihren Siegen dann im Rückspiel gegen Wolfsberg und auch gegen Rom, dass sie jetzt von oben das angehen können als Nummer 1 der Tabelle. Die können also Gruppensieger sogar werden. Dann reicht ihnen unentschieden gegen die Türken, die ja Başakşehir hier Nummer 4 derzeit in der Türkei sind. Und ich war ja in Istanbul, das ist also wirklich keine internationale Top-Mannschaft. Und ich denke, mit diesem Schwung im Rücken auch die Bayern besiegt zu haben, mit diesem Selbstvertrauen, jetzt gab es in der Liga 6 Heimsiege hintereinander von der Borussia, da werden sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Davon gehe ich mal aus, dass sie zumindest Zweiter werden in der Gruppe. Aber ich denke, dass sie sogar den Gruppensieg schaffen und dann ja nach dem schlimmen Start dann doch die Nummer 1 in der Gruppe sind und weiterkommen.
Da drücken wir natürlich die Daumen aus deutscher Sicht. Und am kommenden Sonntag das nächste Ligaspiel dann hier in Wolfsburg, von wo aus wir dich angerufen haben. Das nennen wir The Circle of Football.
Mein Lieber, alles klar.
Danke für deine Einschätzungen und dann hören wir uns bestimmt bald mal wieder.
Gut, bitte gerne. Also, tschüss.
An alle Radfahrer. Das Modelabel Alberto hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Hose für Radfahrer in der Stadt, die beides kann. Fashion und Funktion. Sie sieht echt lässig aus und hat trotzdem Eigenschaften, die man sich als Radfahrer wünscht. Extrem dehnbares und robustes Material. Sie ist wärmeregulierend und schmutzabweisend, hat praktische Reflektorstreifen und ist super bequem. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Eine echte Citybiker-Hose, die man im Büro einfach anbehält. Das Original gibt es nur auf www.alberto-pants.com.
Und was fangen wir jetzt mit diesem Spiel der Bayern an? Ja, sie haben keine Punkte geholt, sie stehen in der Tabelle hinter dem Ruhrpott, hinter dem Breisgau. Das muss auch, kennst du übrigens die Zahl dazu? Wann haben sie zum letzten Mal so schlecht um diese Zeit in der Saison gestanden? Nee. 1994. Auch da übrigens der SC Freiburg vor dem FC Bayern München.
Damals noch mit Volker Finke.
Sehr wahrscheinlich. Ja. Und Harry de Chever und wie sie alle hießen.
Gab es da schon die Koulibalys und so weiter? Nee, die Willis, die kamen erst später. Nee,
das war so Uwe Spieß-Zeit, glaube ich, beim SC Freiburg. Ja. Ja. Trotzdem eine tolle Zeit. Aber die Bayern München Fans hätten natürlich jetzt gerne so ein bisschen die Uhr vorgedreht und wieder gute Ergebnisse. Denn, darüber müssen wir schon noch reden, das waren ja, du hast letzte Woche kommentiert, hast es gerade schon erzählt, keine grottenschlechten Spiele. Mhm. Ist es wirklich nur die Chancenverwertung oder müssen wir über mehr reden beim FC Bayern München aktuell unter Hansi Flick? Du hast noch deine Eindrücke von vergangener Woche. Ja. Ich habe jetzt gesehen, dass sie wieder viel verknallt haben, gerade in der ersten Halbzeit. Es gab diese Wahnsinnssituation, als Sommer den irgendwie noch vor der Linie wegratzt, ein paar Zentimeter.
Ich erinnere mich übrigens an jemanden, der ja sagt, der Sommer ist überschätzt. Weißt du das noch, wer das war?
Ja, er hat auch ein, zwei Sachen gucken lassen.
Ja, aber trotzdem ist schon, also du merkst an solchen Reaktionen natürlich schon, dass das einer der Besseren in der Liga ist.
Sieht beim Gegentreffer,
ne,
von Perisic nicht so gut aus.
Ist
einer der Besseren der Liga und das war eine Weltklasse-Parade.
Zurück zu den Bayern.
Sie lassen liegen, kriegen am Ende die Gegentore. Was ist deine Meinung?
Ja, sie lassen zu viel liegen. Also das ist das, was für mich über allem steht, und wenn du dich mit Trainern unterhältst, dann ist auch das, was die Trainer sagen, ja, wir spielen uns die Chancen, also, und du musst ja allein vom Chancenvolumen und im Spielverlauf ja dieses Spiel trotzdem gewinnen, und wenn du es am Ende 3-2 gewinnst oder 4-3, wie auch immer, aber sie müssen halt wieder diese, ja, was sagt man denn dazu, diese Kaltschnäuzigkeit zurückbekommen, dass sie dann einfach diese Chancen, die sie jetzt aktuell immer wieder bekommen, also sie strahlen, finde ich, trotzdem sehr viel Spielfreude aus in vielen Situationen, ja, und erarbeiten sich diese Gelegenheiten, aber es bleibt halt viel aktuell links und rechts, was nicht im Kasten landet.
Hast du Kimmich mitbekommen? Der aber mal so richtig sauer geworden ist, hat das mit der Vorsaison verglichen, als die Dortmunder ja auch zwischendurch enteilt waren, und hat gesagt, wer da jetzt dran glaubt, dass das so sein muss und dass wir das dann jetzt alles locker wieder aufholen, der hat echt den Schuss nicht gehört. Also der war richtig sauer, hat gesagt, nee, es kotzt mich aktuell an, was hier passiert, dass wir so weit runtergerutscht sind. Jo Kimmich ist ja ein absoluter Ehrgeizling und ich finde ihn dafür auch bewundernswert, und der hatte so richtig den Kaffee offen nach dieser Partie. Und jetzt ist halt die Frage, wie sollte man eigentlich mit dieser Situation umgehen? Weil da jetzt eine Krise herbeizurufen, macht die Arbeit für Hansi Flick natürlich 10-mal schwerer. Weil eigentlich gab es ja die Krise, weshalb er überhaupt Trainer geworden ist. Jetzt hast du eine Ergebniskrise oder was? Also es ist schon schwierig, weil ich finde, dass das Fußballerische definitiv besser geworden ist. Hinten machst du noch ein paar wackelige
Dinge. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Ergebniskrise und dass du halt gegen zwei Teams, gegen die das aber aktuell auch mal passieren kann, jeweils zwei Gegentore bekommst jetzt zuletzt. Ne?
Wie geht's denn da jetzt weiter?
Gegen Leverkusen und Gladbach, die haben jetzt Mourinho am Mittwoch. Ja, die erwarten jetzt Tottenham zu Hause. Und das ist eine richtig schöne Ausgangslage, um sich als neutraler Fan einfach mal auf dieses Spiel zu freuen und mal zu gucken, was das gibt.
Ja, stimmt.
Also,
dann haben sie Bremen und Freiburg, ne? Habe ich das richtig gesehen?
Ja.
Also da, ja, Bremen muss man abwarten, ist so ein bisschen Wundertüte.
Und dann vor Weihnachten das letzte Spiel zu Hause nochmal gegen VfL Wolfsburg. Das ist das Restprogramm tatsächlich des FC Bayern München. Aber dieses Spiel, also Dortmund jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung morgen Abend mit einem sehr, sehr spannenden Champions League-Spiel. Und das am Mittwoch, Bayern gegen Tottenham, auch aus vielen, vielen Gründen unbedingt sehenswert und interessant. Ja, so, jetzt fehlt eigentlich nur noch Kicker-Manager, ne? Würde ich mal sagen.
Ich fürchte auch.
Was ist eigentlich los gewesen? Wir haben letzte Woche, habe ich so angekündigt, hier ist ja ein Montagsspiel, gibt es noch, wir lösen das dann bei Social auf. Ja, so, ich habe das bei Social aufgelöst, ich war drittbester in unserer Liga an diesem Spieltag mit, ich glaube, 56 Punkten, da hat ja alles funktioniert. Von Alex Schlüter, ich habe dich mehrfach verlinkt, von dir kam gar nichts, du hast das einfach gnadenlos ignoriert.
Ich tue mich schwer im Social-Bereich, habe ich ja klar gesagt.
Ja, du hast das ist schwach.
Ich habe eine absolute Ergebniskrise im Moment.
Unsere Hörer interessiert das, was bei dir da los ist. Du hattest, glaube ich, am letzten Spieltag 7 Punkte oder so.
Meine Hörer, unsere Hörer, die kennen mich und die wissen, wenn ich mich da Social-Media-mäßig zurückhalte, dann geht es meinem Team nicht gut, und genauso sieht es im Moment aus. So, jetzt muss ich mal schauen, ob es besser geworden ist. Also, rein in unseren Spieltag, rein in unsere Liga. Spieltagswertung, sehe ich den ersten Herthaner, der Minuspunkte holte. Oh, aber du, pass auf, ja, 19 Punkte, also
deine
das
Verhältnisse
ist für
super.
Mich, ja, für mich ist das weltmeisterlich.
Ich habe 25 geholt, davon 13 dank Jonathan Schmid, und trotz Minuspunkten von Joao Victor vom VfL Wolfsburg, sehe ich hier gerade. Ja, aber das ist doch absolut in Ordnung. Damit kann man doch arbeiten. Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden bislang, wie diese Hinrunde so verläuft, und habe die Hoffnung, dass ich mich dann in der Rückrunde nochmal, spätestens in der Rückrunde, noch weiter nach oben schiebe. Und solange ich dich weiter distanziert bekomme, ist alles in Ordnung.
Ich habe eine Frage. Wer ist der Spieler in deinem Team, der die meisten Punkte bis jetzt für dich geholt hat? Bei mir ist es sehr klar Kostic mit 73.
Muss ich hier mal kurz gucken. Thuram 59... Es ist sehr breit gestreut bei mir. Es ist tatsächlich Thuram mit 59 Punkten, aber Weghorst über 50, Klaassen fast 50. Nee, Christian Günther, der unterschätzteste Außenverteidiger der Liga, der schon wieder 65 Punkte geholt hat.
Da haut der Zander hier zum Abschluss nochmal so eine richtige These raus. Kennt ihr Leute, die unterschätzter sind? Wer ist der unterschätzteste Spieler in der Liga, eurer Meinung nach? Christian Günther sagt, Benny Zander, ihr könnt unter Hashtag KMD Podcast dagegenhalten. Und das tut ihr für gewöhnlich. Ich bin gespannt. Und dann sammeln wir die Sachen. Benny ist sowieso ständig online, guckt da immer wieder rein, und nächste Woche tragen wir das vor. Wollen wir das so machen?
So machen wir das, ja.
Gut. Und dann wünschen wir euch bis dahin einfach eine schöne Woche.
Ja. Ich fahre jetzt zurück nach Berlin. Ich hoffe, dass der Zug, der von hier, also der kommend nach Berlin, dass der hier auch dann tatsächlich nochmal hält und mich wieder mitnimmt.
Grüß die Frau, wenn wir sie nochmal hören, wenn sie da immer noch arbeitet.
Die Schaffnerin?
Ja.
Ja, klar. Gerne.
Die hatte so richtig Bock, die wird heute einen langen Tag machen. Habe ich so das Gefühl. Für mich geht's nach Dortmund morgen. mit DAZN. Freue ich mich sehr drauf. Der BVB gegen Prag, ganz, ganz wichtiges Spiel für die Borussia. Das Ganze live bei uns zu sehen, wie übrigens die Champions League-Partie von Salzburg auch gegen Liverpool. Ein Schmankerl, frühere Anschlusszeit, nicht verschlafen. Ganz wichtig, gerade in dieser muscheligen Adventszeit. Bis bald, wenn es heißt Kicker meets DAZN. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Wolfsburg.
Tschö.
Das war Kicker meets DAZN, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.